Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen auf dem Spot der Bewegtbild-Bastarde am Freitag, den wir uns ja so gerne teilen. Und ich habe mir einen waschechten Bastard eingeladen, zwar ohne Bewegtbild, aber ein Bastard kann man ihn, als Bastard kann man ihn schon bezeichnen, wenn man seine Filmrezension schon mal gehört hat.
Ja, meine Mutter nimmt mich auch immer so.
Das ist schön, ja. Bist du auch so, ist das deine Kindheitsgeschichte, dass du irgendwo vor eine Kirche gelegt? Nee, vor eine Kirche wurdest du wahrscheinlich nicht gelegt, dann hättest du, glaube ich.
Nee, ziemlich sicher nicht.
Hättest du wahrscheinlich andere Ansichten.
Wahrscheinlich, ja.
Ist eher so vor das Jobcenter gelegt worden, oder?
Genau, ja.
Ja. Das trifft eher auf Hoffi zu. Mhm. Der Hoffmeister von Ja, hier Filme ist mal wieder in the house.
Moin.
Fast schon Tradition, dass wir so ein bisschen um Silvester rum aufnehmen, oder? Wir haben, glaube ich, einmal ganz früh im Jahr die erste Folge zusammen gemacht.
Ja, genau. Wir haben einmal, glaube ich, eine Folge gemacht, die irgendwie Silvester oder Neujahr rauskam.
Ja.
Ich weiß gar nicht, war das die, wo wir gesoffen haben nebenbei? Das war auch um die Zeit.
Das war eine Silvesterfolge, aber dann haben wir doch genau. Mal hier, wo du, du bringst eigentlich immer so Nazi-Filme mit, insofern wollte ich gerade sagen, die Folge, wo du ganz viele Nazi-Filme mit hattest, aber...
Das war die Folge, wo wir gesoffen haben. Ja, ja, und dann haben wir, glaube ich...
Diesen Uwe Boll-Film mit.
Ja, genau, und irgendwann haben wir nochmal zu zweit, glaube ich, eine Episode irgendwie Anfang des Jahres oder Ende des Jahres aufgenommen.
Ja, da war auch nochmal was, richtig. Ja. Aber es ist lustigerweise immer so um die Weihnachts-Silvesterzeit rum. Mhm. Ja, die fällt raus für zwei, drei Folgen. Deswegen haben wir jetzt hier so eine Kombo an Land gezogen. Deswegen sehr cool. Mhm. Danke nochmal, dass du spontan genug bist und hier
ja, gerne.
Mit einspringst. Insofern bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Mhm. Hast ja vollmundig, hast den Mund vollgenommen, wollte ich sagen, und hast gesagt, ich habe noch nicht mal eure Tabelle gecheckt, weil diese Filme wirst du hundertprozentig oder diese Projekte hast du hundertprozentig nicht auf dem Schirm. Mhm. Und auch keiner von den Supportern da draußen demnach. Also bin gespannt,
ja,
was du so am Start hast. Und Weihnachten ist vorbei, insofern müssen wir jetzt nicht mehr auf besinnlich tun. Mhm. Du bist ja sowieso kein Fan von. Du bist ja eher Fan davon, die Welt brennen zu sehen. Insofern.
genau das Programm fahre ich auch heute.
Das Programm fährst du heute, ja. Dann passt ja, weil es geht ja jetzt Richtung Silvester und ein neues beschissenes Jahr fängt an. Mhm. Also wir haben mal ganz nihilistisch, wenn wir hier die Episode bestreiten.
So nämlich.
Mit knackigen vier Projekten. Jeder hat zwei mitgebracht. Und wir haben schon mal geguckt. Ich fange an. Mhm. Insofern, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Hoffi, was du loswerden willst? Willst du noch Werbung machen? Ich meine, unsere Hörerschaft kennt euch auch. Insofern.
Ja, ich habe ja jetzt auch noch gar nicht abgeliefert. Ne? Also jetzt Werbung machen ist ja auch marketingtechnisch unklug.
Ist Quatsch, ja. Machen wir auch öfter mal. Wir weisen auf Patreon und Steady hin, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Das macht ihr eigentlich ganz schlau. Aber wir haben Angst, dass die Leute da nicht mehr zuhören, so, weißt du? Wenn wir am Ende der Episode an der Werbe, da sind die vielleicht schon längst ausgestiegen.
Das kann natürlich sein.
Und so
also das ist, wäre jetzt in Zeiten des Internets und so eine Aufmerksamkeitsspanne, wäre jetzt nicht so unüblich.
Eben ja. Und deswegen dachte ich, wir bringen am Anfang die Werbung, damit wir diejenigen mit einer kurzen Spanne oder damit die aus Mitleid vielleicht noch sponsern. Also deswegen hier an der Stelle auch nochmal ein kurzer Werbeblock. Wir sind bei Patreon und Steady. Link ist in der Bio und da dürft ihr die Banausen unterstützen. Da gibt's Sonderepisoden, da gibt's Lose, da gibt's Auftragsfilme, da gibt's Tabelleneinsicht, was auch sehr hilfreich ist, weil wir steuern gerade auf die 4000 Rezensionen zu. Und wer da Bock hat, kann da gerne unterstützen.
Mhm, mach das.
Ja. Nicht ganz so smooth wie der Dietz, aber ich gebe mir Mühe, was soll ich machen? Besser geht's nicht.
Ach, ich finde, das ist vollkommen ausreichend.
Reicht auch, oder? Ich meine, als du den Werbeblock übernommen hast, hast du auch noch gesagt, jetzt schreib da eine Rezension, ihr Fotzen.
Ja, eben. So.
Das ist alles das gesagt.
Ja, finde ich auch. Aber kurz und knackig, direkt zum Punkt.
So sieht's aus.
Ja, freundlich, aber bestimmt, sozusagen.
So muss es sein. So, dann fangen wir mal an. Achso, ich habe noch gar nicht erwähnt, für diejenigen, die sich wundern, das ist natürlich nicht die Episode, wo wir die vier Lose bringen, die wir aufgewertet haben, die 400. Episode. Zu so einem wichtigen Jubiläum würden wir natürlich nicht Hoffi von Ja, hier Filme hier ranziehen, sondern irgendjemand Wichtigen. Sondern das ist die Episode 399,5. Mal gucken, wie weit wir das noch in die Länge ziehen, so nackte Kanone mäßig. Ja. Mhm. Danach kommen nämlich die 399 ein Viertel und so. Je nachdem, wann Lee wieder fit ist. Und dann kehrt er zurück mit der Episode 400 und euren aufgewerteten Auftragsfilm. Nee, das könnte schon die nächste sein, tatsächlich, die 400. Aber heute erstmal zum ersten Mal eine Episode mit einem Hype im Titel. Mhm. Nicht, dass ihr euch wundert.
Hast du da schon was für den Titel?
Für den Untertitel nicht, nee. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Episode 399 anhalb heißen wird, aber was jetzt der Untertitel ist, ob der jetzt passt, weiß nicht. Wir hatten ja, was ja auch smart durchdacht von mir ist, in der Episode mit Moritz Mohr, wo der Regisseur von Boy Kids World am Start war, da habe ich ja den Titel 2,5 gewählt, weißt du, so von wegen auf Anspielungen zu 8,5 Wochen, also 2,5 Wochen. Weil er war ja auch nicht die ganze Episode da, sondern er war ja auch nur für sein Segment da. Insofern ist er praktisch das Halb. Und da meinte er auch, ey, ihr seid doch zu dritt. Und da meinte ich so, ach so, deshalb hast du also nicht gecheckt. Also es war zu smart für den einen oder anderen. Aber jetzt für diese Episode, nee, eigentlich wollte ich eine ganz normale Zweier-Untertitel nehmen. Hast du einen Vorschlag?
Ach so, nö. Aber ich dachte, vielleicht hast du schon was im Petto. Weil, also teilweise, ich muss sagen, was das angeht, ist echt kreativ, ey. Also ja, das und das, was du auch in eure Insta-Stories immer schreibst bei dem Voting und so, da muss ich teilweise richtig laut lachen.
Ach so,
das ist echt gut.
Ja, das ging ja so weit, dass Leute wie Robzi, die uns auch supporten, er drückt dann auf negativ, auf Daumen runter, weil ihm die Antwort da voll gut gefällt. Also so die Alternative zu dem normalen Filmtitel, obwohl er den Film mag, drückt er dann auf Daumen runter. Habe ich gesagt, ja, Robzi, das ist aber nicht in der Sache. Du sollst ja nicht mein Wortspiel voten, sondern du sollst ja den Film voten. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er mir dann per Message dann schickt, so, ja, der war geil und so und der war lustig und dann aber trotzdem den Film natürlich, weil ich strebe irgendwie dann doch, wenn es Filme sind, die ich mag, dann strebe ich schon irgendwie die 100% an und dann drücken die auf Daumen runter, weil ich da ein geiles Wortspiel gemacht habe. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Dann in den Fällen einfach weniger Mühe geben beim nächsten Mal.
Oder so, ja. Ja, teilweise ist es auch richtig billig so, schäme ich mich auch ein bisschen für, aber dann denkst du, okay, mir fällt nichts Besseres ein.
Ja gut, das bringt das halt auch mit sich, ne? Wenn du das halt so lange über den Zeitraum mit der Episodenanzahl machst oder halt auch der Filmanzahl, die ihr besprecht, so, irgendwann ist halt durch, ne? Kann nicht alles Gold sein, aber ja, manchmal,
kann ich alles Gold
muss ich echt sagen, also manchmal kriegst du es richtig hart genailed.
Hui, das ist schon echt okay. Gut.
Ja.
Danke, danke. Und das vom großen Hofmeister, der ja eher spärlich mit Lob umgeht und so. Was von sich gibt. Insofern bin ich gespannt.
Ja.
Schön. So darf die Episode einsteigen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du im Punkteraten verlierst, weil es könnte ein historischer, wie heißt das, Kantersieg werden für Lee, weil er nämlich, das könnte der erste Monat sein, wo er mich tatsächlich zu null weghaut, in den Supporter-Episoden und in den regulären Episoden. Und du bist ja jetzt sozusagen sein Avatar. Das heißt, du bist jetzt die letzte Instanz, die praktisch die Null noch verhindern kann. Beziehungsweise, wenn ich dich weghaue, dann habe ich das nochmal abwenden können. Also ich hoffe nicht, dass es zu diesem historischen Ereignis kommt, dass ich jetzt komplett zu Null verliere in allen Episoden. Insofern, ich habe tatsächlich auf die Episode gebaut, dass du vielleicht verkackst. Weil Lee ist nicht zu schlagen.
Ich werde mir natürlich trotzdem Mühe geben, hier Lee adäquat zu vertreten und das Ding zu rocken. Aber sag mal, kann das sein, dass du dieses Jahr wirklich nicht einen Monat gewonnen hast am Ende?
Da kannst du recht haben. Aber noch nie zu Null. Also ich habe zumindest immer irgendwie ein Unentschieden geschafft, was ja auch einen Punkt bringt.
Ja.
Aber im Dezember habe ich noch nicht mal ein Unentschieden geschafft. Und und mein Avatar Dennis hat auch verkackt. Insofern, ja, nicht zu machen.
Tja.
Also die in Bestform. Aber ich bin noch leichter zu raten, wie Dennis schon richtig meint. Insofern ist es natürlich ein Nachteil. Aber guck mal, wie das heute ausgeht. Also mit dem ersten stelle ich dich schon vor einer kleinen Herausforderung, weil wenn Lee ohne mich die krasse Liam Neeson-Filmografie durcharbeitet mit Dennis, helfe ich ihm natürlich dabei und habe auch einen Film aus seiner Filmografie nämlich mitgebracht. Von meiner Watchliste aus dem Jahr 2022 habe ich einen Film mitgebracht, der heißt Marlowe. Hast du schon mal was davon gehört?
Nee, bei dem Namen klingelt irgendwas, aber das kann auch daran liegen, dass ich jemanden kenne, der Marlowe heißt. Weiß ich nicht, ich glaube filmtechnisch gerade nicht. Nee.
Also rein filmgeschichtlich dürfte der Name definitiv was sagen, weil die Figur des Privatdetektivs Philip Marlowe ist natürlich vom Autor Raymond Chandler erdacht und wurde von Leuten wie Humphrey Bogart schon verkörpert, Robert Mitchum, Elliot Gould hat ihn schon gespielt und nun mit 70 Jahren der älteste Philip Marlowe ever, weil der ist in dem Buch irgendwie um 35 Jahre alt, ist jetzt Liam Neeson in dem gleichnamigen Film. Und wir sind in L.A. in den 30er Jahren, fängt natürlich auch sehr innovativ an, indem eine reiche Femme Fatale, Claire Cavendish, Marlowes Büro betritt und einen Auftrag für ihn hat. Die wird gespielt von Diane Krüger, die schöne Helena aus Troja. Und sie beauftragt Marlowe, ihren verschwundenen Mann zu finden. Der arbeitet nämlich in den Hollywood-Studios und der ist weg. Und jetzt findet Marlowe relativ schnell raus, dass jemand vor einem Club über den Kopf des Herrn gefahren ist und der Matsch und tot ist und weil er angeblich betrunken auf die Straße gestürzt ist und dann ist ein Auto rübergefahren und der Mann von der Femme Fatale, Frau Cavendish, ist dann dadurch gestorben. Und jetzt muss Marlo sich halt durch undurchsichtige Charaktere fragen. Claires reiche Mutter ist dabei, gespielt von Jessica Lange. Dann haben wir noch eine Fremde, die dann vom Grab des Mannes wegrennt nach der Beerdigung, wo er auch nicht weiß, wer ist das genau. Dann, wer so ein bisschen natürlich so eine zwielichtige Gestalt spielt, ist der Besitzer des Clubs, vor dem er umgekommen ist. Der wiederum gespielt von Danny Houston, auch jemand, den ich früher mal sehr, sehr gerne gesehen habe. Aber der jetzt mittlerweile so unfassbar operiert aussieht, dass ich denke, das geht schon so in McGrind-Bereiche, so, weißt du, auf männlicherseits, wo ich sage, so, das ist eigentlich nicht hilfreich, dass der sich da unter das Messer legt, weil das war mal ein richtig geiler Schauspieler. Und
Also wie bei Mickey Rourke so, oder was?
Naja, nicht ganz so schlimm, aber schon so, dass du siehst, da bewegt sich jetzt weniger im Gesicht so bei ihm. Und okay. Der ist ja recht charismatisch immer gewesen. Ja, und dann hast du natürlich diverse Gangster und Cops, wo sich Marlo hier durcharbeitet. Jeder kennt ihn natürlich irgendwo und für alles also ist er so ein bisschen so dieser schmierige Privatdetektiv, weißt du, der natürlich nicht von niemand ernst genommen wird. Und das ist so die Szenerie und das ist halt scheiße langweilig in großen Teilen. Weil man darf nicht vergessen, dass früher diese Noir-Filme hatten ja Stil, weil es war auch eine andere Zeit. Das heißt, du wusstest, damals in den 40er Jahren liefen halt alle in Anzügen rum und Hüten, weißt du, und es wirkte halt nicht so verkleidet wie jetzt. Und jetzt hast du halt so einen Film in HD, weißt du, in Full HD, in 4K mit verkleideten Menschen und naja. Und L.A. wurde halt in Barcelona gedreht, damit man so ein bisschen so eine andere Optik hat, ja. Weißt du, was so ein bisschen an das 30er Jahre, 40er Jahre L.A. erinnert, was du heute natürlich nicht mehr nachstellen kannst, hilft auch nicht. Dabei ist der Film gar nicht schlecht besetzt. Also ich habe ja erwähnt, Liam Neeson, wir haben Diane Krüger, wir haben Jessica Lange, Danny Houston und dann hast du noch Colm Meaney in Nebenrollen. Du hast Alan Cumming, den man definitiv auch kennt. Und dann haben wir noch hier Adewale Akinnuoye Agbaye heißt der. Das ist Mr. Echo aus Lost, den man auf jeden Fall auch kennt, so aus verschiedenen Serien. Aber bei Oz hat er mitgespielt, dieser Hühne. Der ist auch auf jeden Fall alt geworden und der spielt hier so ein bisschen den Chauffeur, der sich dann zusammentut mit Marlo. Im Laufe des Films. Und auch der Regisseur ist jemand Namhaftes, weil den Film hat Neil Jordan inszeniert. Der hat immerhin mal Crying Game einfach mal Regie geführt, der Oscar nominiert war. Und ich hatte neulich Butcher Boy von ihm aus den 90er Jahren, der mir sehr gut gefallen hat. Hier mit Marlo im Jahre 2022 hat er sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan, weil es ist ein löblicher Versuch der Wiederbelebung einer legendären Roman- bzw. Filmfigur. Wobei man sagen muss, dass diese Story hier, die speziell behandelt wird, aus einem Roman von John Banville von 2014 ist. Das heißt, das ist jetzt kein Klassiker irgendwie von damals, der jetzt verfilmt worden ist, sondern das ist ein relativ neuer Roman, der hier inszeniert worden ist. Und zudem hat man hier eine Menge Sachen, die total unglaubwürdig sind. Weil ich habe ja schon erwähnt, dass Marlo eigentlich 35 ist. Und hier hast du einen 70-jährigen Liam Neeson, der halt von jeder weiblichen Figur angegraben wird. Der halt so von allen als unwiderstehlicher Typ gesehen wird und alle wollen mit ihm irgendwie ins Bett. An einer Stelle gibt er so einer Dame für eine Information $20 in den 30er Jahren. Das fand ich schon ganz lustig, den Funfact. Weil dieses Trinkgeld für eine Information wäre heute rein inflationsbereinigt, würde heute ungefähr ein Trinkgeld sein von $450, die er mal so einer Dame zusteckt irgendwie, weil sie ihm eine Information gegeben hat. Also $20 ist auch totaler Schwachsinn, weißt du, in den 30er Jahren. Also man hat sich hier nicht mal Mühe gegeben, irgendwie was authentisch zu zeigen. Und du hast ja halt diesen geschwätzigen Film, wo er sich halt durchquatscht. Du hast ab und zu mal so eine kurze Schießerei, aber also diese absurde Summe an Trinkgeld ist eigentlich mein Highlight des ganzen Films gewesen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
Nee, das ist echt kein gutes Zeichen. Ist schade eigentlich. Als du angefangen hast zu reden, habe ich noch gedacht, das ist irgendwie ganz cool. Also habe ich noch gedacht, Mensch, hoffentlich kommt jetzt irgendwie so ein Neo-Noir-Film irgendwie, den ich noch nicht kenne und der irgendwie cool ist, aber...
Nee, ich habe es gehofft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die Wiederbelebung des Neo-Noir-Genres, also man hat ja, Ben Affleck hat ja auch so ein Ding mal probiert, weißt du, wo so ein Gangsterfilm in den 30er Jahren mal irgendwie inszeniert hat, der war auch so mau.
Live by Night oder so.
Live by Night, genau, den meinte ich, genau. Ja. Der war auch nicht so doll. Aber was so die 90er angeht, ich meine, da hat man so Sachen wie LA Confidential gehabt, so die kannst du schon hochhalten.
Der war fett. Der war fett auf jeden Fall.
Der war richtig gut, aber ist halt alles eine Weile her. Insofern warten wir jetzt heute noch drauf und ich habe gehofft, dass Liam Neeson in der Serie von nicht so geilen Film, die er in den letzten Jahren so verzapft hat, dass da mal was Geiles dabei ist, weil hier habe ich tatsächlich mal den Trailer gesehen und dachte so, okay, das ist ganz interessant, so ein Film-Noir-Film, jetzt nicht so ein Actionreißer, sondern er zeigt mal eine andere Facette von sich, weißt du, außer den Typen, der sich jetzt rächt, weil seine Frau oder seine Tochter oder seine Katze entführt worden ist und war aber nichts, also war leider ein Schlag ins Wasser. Hat ein Budget von 22,3 Millionen gehabt, 6,3 Millionen eingespielt. Man hat hier noch so ein bisschen Corona mit drin. 2022 ist natürlich jetzt, sind noch so die Ausläufer von einer Pandemie. Das heißt, der hat natürlich auch einen unglücklichen Kinostart gehabt. Aber gut, ich weiß nicht, wann der letzte Liam Neeson-Film war.
Aber lief der überhaupt in Deutschland im Kino?
Ich glaube, der hat einen kleinen Kino-Release, erinnere ich mich.
Ich habe da so gar nichts von mitgekriegt. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Und ich bin mir auch nicht sicher, seine anderen Filme, also Lee hatte hier Nonstop und The Commuter und so, ob die jetzt so erfolgreich waren, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Hits waren, so die er jetzt, also ich weiß, dass Taken auf jeden Fall erfolgreich war, aber ansonsten so von den ganzen Actionreißern, die er gebracht hat, ob die jetzt Hits waren.
Ja, also ich glaube, Taken, so, der würde ja auch sein Geld dann später noch über DVD und Blu-ray und so gemacht haben.
Ja, ja.
Bei den anderen weiß ich es jetzt auch nicht, aber die sind jetzt halt auch nicht so ultra teuer, ne? Und das ist halt so,
ja, das stimmt.
So Stangen-Kinoware, so, weißt du, die produzierst halt für 20 Millionen oder 30 ja, Millionen oder was und dann machst du da halt deine 60, 70, 80 mit und dann ist wahrscheinlich halt auch gut, so.
Der hat ja, ich meine, gerade Liam Neeson versucht sich ja auch so in anderen Genres, welchen ich dir empfohlen habe, ist ja Seraphine Falls, weil da hat er mal ins Western-Genre reingeschaut, den mag ich ja sehr.
Der war auch ganz cool, der Film.
Der war wirklich cool, ja, mit Pierce Brosnan, den kann ich auch empfehlen.
Ja.
Aber demnächst ist er wieder im Comedy-Genre zu sehen, das ging auch nicht immer gut, weil diesen hier 50 Ways to Die in the West oder 100 Ways to Die in the West hier von Seth MacFarlane.
A Million, genau.
Ja. Okay, falsche Zahl. Ja. Ich war bei unseren Streams, nicht bei deinen, nicht bei den Streams von Jaja Filme, Entschuldigung, falsche Zahl. Ja, ja.
Sorry.
Und den fand ich ja auch nicht lustig. Mit der Blume im Arsch und so. Und jetzt spielt er ja Frank Drebin in der Neuauflage. Also da bin ich auch mal gespannt. Das heißt, ins Comedy-Fach guckt er auch mal ab und zu rein. Ja. Aber sein Ausflug ins Noir-Genre war auf jeden Fall eher ein Schlag ins Wasser. Da kann ich, das
hast
kann
du,
ich nicht.
Hast du Bock auf das Remake von Nackte Kanone?
Ich werde es mir angucken. Ich bin da echt gespannt.
Ich bin tierisch gespannt. Ich bin auch tierisch gespannt. Also ich glaube, wir hatten letztens irgendwann mal bei uns im Podcast die Unterhaltung, ob, als wir über Hot Shots 2 gesprochen haben, ob diese diese Spoof-Comedies, ob das irgendwie noch funktioniert auf oder funktionieren kann auf einem Level wie damals und sowieso. Und ich glaube, dass das könnte funktionieren, wenn die sich da wirklich voll reinlegen und das vielleicht so ein bisschen in die heutige Zeit heben, so, weil ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwie so bei Instagram Reels oder YouTube Shorts oder TikTok oder was weiß ich nicht guckst, da ist ja auch nur diesen ganzen dämlichen Meme-Humor so, da ist eine Sache dümmer als die andere und da hast du ja auch mittlerweile irgendwie so Videos, die keinen Sinn ergeben und so, wo dann der Humor draus entsteht. Also ich glaube, das kann funktionieren. Ihm traue ich auch die Rolle zu. Also
weißt du denn, wer den inszeniert?
Ja, das habe ich gehört, aber das weiß ich jetzt nicht. Krieg nie abgerufen.
Kriegst nicht abgerufen, weil das ist natürlich, also es gab ja mal so bestimmte Spoofs oder bestimmte Comedies, die in die Richtung gehen, wo ich sage, da hängt es davon ab, wer die macht, weil Popstar zum Beispiel von den Lonely Island Typen, den fand ich grandios, weißt du, wo sie so diese Musikbranche auf die Schippe nehmen oder Walk Hard, weißt du, wo sie so Musiker-Biopics verarschen, den fand ich auch super. Der ist ja auch von 2005 oder 2006 mit John C. Reilly. Insofern ist die Frage, wer dieses Buch so ein bisschen aufzieht und wer die macht, aber
ja, klar, spannend. Auch wie das Drehbuch ist und so, ne? Also ich meine, klar. Handlung ist da ja fast egal, aber du musst die Szenen und die Dialoge ja halt auch so schreiben, dass das lustig ist dann so. Und
aber er hat auch so viel Scheiße gedreht, dass ich mich frage, so, okay, wird er sich jetzt einrennen in diese Reihe von Scheißfilmen? Ich meine,
keine Ahnung. Also ich frag mich auch, warum er das macht, ehrlich gesagt. Also man weiß es ja nie, ne? Bei Bruce Willis hat man sich das auch jahrelang gefragt und dann hieß es irgendwann, naja, der ist krank, der versucht halt irgendwie noch Geld für seine Familie ranzuschaffen und so, weil er bald nicht mehr arbeiten kann.
Du glaubst ja, also, Liam Neeson hat dasselbe, ja? Dasselbe Problem.
Nein, also man weiß es ja nie. So bei Nicolas Cage, der hat ja auch jahrelang nur Scheiße gemacht, weil er halt Schulden hatte ohne Ende und einfach Kohle brauchte. Aber bei ihm fragt man sich ja auch wieder so, ey, der Typ war Oskar Schindler. What the fuck, Alter? Der hat richtig was auf dem Kasten. Ja, der hat
Riesenfilme gedreht.
So, wie kann das sein, dass der irgendwie im Alter, wo du ja eigentlich tendenziell bestenfalls dazulernst und immer besser wirst, halt plötzlich nur noch so einen Scheiß macht. So, und da ist halt schnell die Frage. So, also entweder braucht er die Kohle oder er hat halt einen richtig schlechten Agenten. Also,
ja, ist komisch, ja. Das wirkt so krass nach Fließbandarbeit und so. Und deswegen, und der ist auch, der wirkt auch nicht mehr so, also gerade hier in Marlow wirkt er nicht besonders fit. Weißt du, er wirkt halt wirklich wie ein 70-Jähriger, weißt du, wenn er sich bewegt und so hin und her. Und hier hast du halt keine schnellen Action-Szenen, die halt krass geschnitten sind. Es gibt schon ein paar Kampfszenen, so, wo er halt so ein paar Gangster abwehrt und so, aber es wirkt halt alles ein bisschen unbeholfen. Und ich finde ihn zu alt für Frank Drebin, ehrlich gesagt. Also klar war Leslie Neeson jetzt auch nicht der Jüngste, aber so wie sich Liam Neeson hier durch den Film bewegt, so hoffe ich, dass es ein bisschen agiler wirkt beim
Nachkommen. Ja, gut, aber also so richtig agil war ja wie heißt er jetzt?
Leslie Neeson.
Ja, auch nie.
Nee.
Oder?
Nee, aber irgendwie, keine Ahnung. Also als ich Marlo gesehen habe, dachte ich so, Alter, okay, der wird Frank Drebin. Das wirkte alles ein bisschen, weiß nicht, der wirkte.
Okay, aber das wollte ich noch fragen. Soll er denn einen jungen 35-Jährigen in dem Film spielen oder sagen die halt einfach, okay, er ist halt älter?
Nein, das ist halt ein älterer. Nein, okay. Das wäre, also.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil da wird es dann halt absurd.
Das wäre also super absurd, wenn er hier, nein, ich auch nicht mehr abkaufen. Also das Alter wird gar nicht erwähnt, aber erst definitiv, wenn du jetzt die Filmgeschichte betrachtest und die anderen Schauspieler, die ihn gespielt haben, Robert Mitchum war halt der Älteste, weil der spielte den paar Mal und in seinen ältesten Filmen in den 70ern war er halt 60 irgendwie, als er Marlowe gespielt hat. Und ja, und Liam Neeson hat den Rekord halt von 60 Jahren gebrochen mit seinen 70 und hat dann nochmal 10 Jahre draufgelegt. Ist ja normal, also wie gesagt, wenn du mit 70 noch Privatdetektiv bist, hast du auf jeden Fall nicht die richtigen Fälle gelöst. Kann man sich auch irgendwann mal zur Ruhe setzen. Ja, ist nicht doll und kann ich nicht sonderlich empfehlen. Geht eine Stunde 49 und ist ganz schön lame. Das wäre mein Fazit.
Viel Spaß. Fandst beim Warten. Du denn irgendwas gut? Also du hast jetzt gesagt, dass also du kaufst ihm die Rolle nicht ab, das Drehbuch, also die Handlung ist komplette Scheiße.
Ja.
Du fandst die $20 Trinkgeld mit Abstand am besten. Gab's 30. irgendwas, was du gut findest? Bist du da gut durchgekommen oder war das wirklich langweilig?
Ich bin einigermaßen durchgekommen, aber es ist größtenteils langweilig. Du hast halt viel diese Dialoge, weißt du, wo er irgendwelche Leute befragt und dann besucht er halt die Mutter von der Femme Fatale, von Claire Cavendish und so, weißt du, und redet mit ihr nochmal und dann redet er mit dem Nachtclub-Chef. Aber es gibt natürlich auch ein paar Momente, wo er dann betäubt wird von den Gangstern und verschleppt und so, weißt du, so diese klassischen Dinger. Aber da hätte ich lieber einen Humphrey Bogart gesehen, einen stylischen Schwarz-Weiß-Film von damals, als jetzt Liam Neeson in 4K. Ja.
Machen die irgendwas mit der Optik? Also versuchen die, das halt auch irgendwie so ein bisschen oldschool aussehen zu lassen? Oder
nee,
auch gar nicht?
Null. Es sieht halt viel zu modern aus. Das Color Grading ist alles viel zu neu. Das sieht halt aus wie ein Film, der einfach nur damals spielt. Aber die Ausstattung wiederum ist geil. Also die haben halt so eine Szene, wo die den kompletten Freeway irgendwie zeigen. Und der ist halt wirklich voll mit Autos aus den 30er Jahren. So. Also da siehst halt nicht nur ein Auto irgendwo an der Ecke stehen, sondern wirklich halt irgendwie da so einen kompletten Stau mit Autos aus den 30ern. Also das wiederum, da haben sich ein bisschen was, irgendwann müssen die 22,3 Millionen hier reinfließen. Und die Besetzung ist natürlich auch nicht schlecht. Jessica Lange, Danny Houston und die ganzen Leute sehe ich natürlich gerne. Naja. Also es ist jetzt nicht der schlechteste Film, den ich hier gesehen habe, aber weit von unterhalten bin ich entfernt. So, IMDb 5,4. Metascore 41 und Letterboxd ist bei einer 2,4. Das wären die restlichen Punkte.
Okay, also pass auf, ich mach einen Call. Ich glaube, du gibst dem Ding bei wie machst du das? Du gibst immer nur die also wenn's halbe Punkte sind, dann muss er erst aufgerundet werden, ne? Bis du dann irgendwie die Hälfte gibst.
Nee, also den Stachel kann ich dir ziehen. Ich bewerte bei Letterboxd tatsächlich teilweise ein bisschen anders als bei IMDb mittlerweile. Weil du hast ja weil du hast ja hier eine Punktevergabe von 20 Punkten, von 0 bis 10 Punkte mit halben Punkten. Und du hast bei Letterboxd die Hälfte, 10 Punkte. Das heißt, wenn ein Film von mir 9 Punkte kriegt hier in unserer Skala, dann kann das schon mal, können das schon mal 5 Sterne bei Letterboxd sein.
Ach, also doch, okay.
Das kann schon, also ich kann auch abrunden. Also es ist je nachdem, bei Letterboxd habe ich halt weniger Nuancen, deswegen runde ich da ab und zu auf und ab und zu ab.
Okay, pass auf, dann spare ich mir das ganze Gefasel drumrum und sage, du bist hier bei 2,5.
Nee, ich war tatsächlich ein bisschen versöhnlicher. Ich bin bei einer 4.
Bei einer 4 noch?
Ja.
Digga, du kannst doch nicht sagen, das war durchgängig langweilig und dann bei einer 4 landen, Alter.
Sind wir wieder bei dieser Jurassic World-Diskussion oder was? Bei
Wer soll denn darauf kommen, Ellie? Sorry, aber what the fuck? Wie soll man darauf kommen? Du hast gesagt,
aber ich Alter, gesagt,
$20 Trinkgeld war das Highlight in dem Film.
Ja, das waren
da bestimmt zwei von den. Da gibt der einen Punkt weniger Punkten. Als die Hälfte aller möglichen Punkte. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber 4 Punkte ist doch ein super langweiliger, generischer Film. Aber ich bin trotzdem, wie du richtig gesagt hast, einigermaßen hier durchgekommen.
Ja, einigermaßen durchgekommen ist doch dann halt 2
Ich dachte, der Hinweis wäre, es ist nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, aber es ist auch nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Also muss der irgendwo im Mittelpunkt sein.
Ja, genau, aber der schlechteste hat ja 0 dann.
Das sind für mich so 2 Sterne bei Letterboxd. Insofern, das wiederum passt.
Ja, das hätte ich auch gesagt, dass du dem 2 nee, nicht 2 Sterne bei Letterboxd. Ich wollte sagen, ich dachte, du gibst ihm bei Letterboxd 1,5 und ja, landest hier dann so bei 2,5 oder 3.
Ja, 1,5 wäre doch nicht 2 dann hier. Wenn du das jetzt verdoppelst, wäre ich doch bei, das haut schon nicht hin.
Ja, 2,5, 3 oder 3,5, eins von den Sachen halt.
Ja, nee, eine 4 ist geworden. Ja gut, 3,5, 4 ist jetzt bist du wieder schon nah dran.
Naja, gut.
Ja, nee, vier Punkte sind es noch geworden, aber ist schon versöhnlich, gebe ich zu. Mhm. Also jemand, der diesem Film irgendwie 3 oder 3,5 Punkte gibt, ist auch noch gut. Der ist langweilig, aber er ist nicht scheiße und richtig dumm oder hat mich halt total angekotzt. Der hat mich halt einfach nur gelangweilt.
Ja, aber scheiße und richtig dumm kann ja wenigstens noch einen Unterhaltungswert haben. Aber ja, langweilig ist halt wirklich so, ich sitze da und würde jetzt, keine Ahnung, lieber Heroin nehmen, als den Film zu gucken.
Ja, langweilig halt sind aber, selten die Punkte, die Filme, denen ich 1 oder 2 Punkte gebe, weil ich da schon eine Menge noch abgewinnen kann, weil ich sage so, ja, du hast hier noch gute Schauspieler und so hin und her. Deswegen sind die meistens so im Mittelweg. Aber klar, die Filme, die dich emotional mehr aufregen, sind natürlich die 1 Punkt oder 2 Punkte kriegen. Und emotional aufgeregt hat der mich jetzt nicht.
Mhm. Weißt du? Ja, gut, immerhin.
Gut. Konnte ich zumindest ein bisschen erklären. Dann bin ich gespannt, welchen Nazi-Film du heute mitgebracht hast.
Welchen Nazi-Film? Also um Nazis geht's heute tatsächlich gar nicht.
Was?
Ich habe es mir heute so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ein wenig Kultur hier reinzubringen und dich natürlich von guter Kultur auch zu überzeugen. Darum habe ich natürlich einen indischen Film mitgebracht.
Ach.
Von Nikhil Nagesh Bhatt aus dem Jahr 2024 und dieser Film heißt Kill. Hast du davon gehört?
Jetzt kommt der Plot-Twist. Den haben wir im Lostopf.
Den habt ihr wirklich im Lostopf, ja?
Ja. Natürlich hab ich davon gehört, weil der ist ja schon ziemlich gehypt. Also insofern dachte, du kommst hier mit dem absoluten Underground-Film, aber also wenn es indischen Film gibt, der gehypt wird, der lief doch auf dem Fantasy-Filmfest, Alter, dann ist es der.
Ja, ich weiß, aber das war bei RRR ja auch der Fall und da habt ihr euch mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Deswegen dachte ich, das wäre keine Option. Aber gut, dann muss ich improvisieren. Warte mal.
Kannst du freestylen? Weil den hat Alexei, soweit ich weiß, auf jeden Fall in unseren Lostopf geworfen, weil der
macht. Ja, aber selbstverständlich kann ich das.
Sehr gut.
Warte mal, ich gucke mal kurz. Was habe ich denn in letzter Zeit so gesehen? Oder warte mal, ich fange mit dem anderen Projekt an.
Und ja, mach so, dann kannst du noch
überlegen. Guck ich gleich, während du redest, dann musst du dir auch nicht zuhören, das hat nur Vorteile. So.
Definitiv, dann redest du auch besser Punkte, wenn du mir nicht zuhörst.
Okay, dann habe ich aber jetzt was dabei, wo ich mir wirklich 1000%ig sicher bin, dass du da weder von gehört hast, noch, dass ihr das im Lostopf habt. Denn du hast mal gesagt, man darf hier alles rezensieren, ne?
Absolut.
Und darum habe ich ein YouTube-Video dabei. Und zwar, hast du mal, also wie stehst du zu Konzertfilmen?
Konzertfilme?
Ja, also oder so Konzertaufnahmen, Live-Mitschnitte, sowas.
Stehe ich grundsätzlich so ambivalent dazu, weil ich eher ein Fan bin, die Konzerte dann auch zu besuchen. Es sei denn, es sind Leute, die man natürlich nicht mehr sieht. Wenn ich jetzt natürlich so mir Band-Aid angucke, wo Freddie Mercury auftritt, das Original, das sind natürlich Konzerte, die ich nicht mehr persönlich erleben darf. Aber wenn das so aktuelle Bands sind, die immer noch irgendwie performen, dann ziehe ich es halt vor, die nicht auf dem Fernseher zu gucken, sondern halt vor der Bühne zu stehen. Und mir die Zähne ausschlagen zu lassen von den anderen, die da rumspringen.
Mhm. Okay, und wie ist das mit Musik, die du sonst so nicht hörst?
Da bin ich manchmal interessiert, aber weil ich gucke mir zum Beispiel auch so Popkonzerte an, beziehungsweise Konzertfilme von so Leuten wie Lady Gaga oder so Co., wo ich wahrscheinlich persönlich nie ein Konzertticket kaufen würde. Einfach nur, weil es mich interessiert, was sie für eine Show machen oder wie die das aufziehen. Also insofern bin ich da relativ offen.
Okay. Ja, denn genau sowas habe ich jetzt mitgebracht. Und zwar ist es so gewesen, ich war am Sonntag, also wenn wir aufnehmen, vorgestern, mit eurem Banausen-Bastard Dennis auf einem Hardcore-Konzert hier in Hamburg.
Ach.
Und zwar haben wir uns Terror, Nasty, Combust und die letzte Band weiß ich nicht mehr. Also die erste Band, die gespielt hat, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Irgendwas mit Basser am Ende. Egal. Genau, und da waren wir halt auf einem Konzert. Und das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Und da haben wir halt eben Nasty gesehen. So, und Nasty haben dann einen neuen Song gespielt, der heißt Hell of a Show. Und den habe ich mir danach dann irgendwie nochmal zu Hause angehört. Und wollte wissen, weil ich den Song richtig geil finde, gibt's da ein YouTube-Video, also haben die halt ein offizielles Video dazu gemacht. Hab das dann gesucht und bin stattdessen auf einen Konzertmitschnitt von Nasty gestoßen. Dieses YouTube-Video heißt Nasty Live at Super Bowl of Hardcore Festival 2023 4K Full Set Multicam 30.06.2023.
Okay.
wurde hochgeladen auf einem YouTube-Channel, der nennt sich Violent Motion. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Ich habe dann versucht herauszufinden, was das für Leute sind, die das machen, weil der Kanal hat nur 9000 Abos und in den letzten 8 Jahren richtig krass viele, teilweise hochprofessionelle Live-Mitschnitte von irgendwelchen Hardcore-Konzerten gemacht.
Okay.
Ich konnte nicht rausfinden, wie die sich finanzieren. Also entweder machen die das hauptberuflich und die werden gebucht für sowas. Mhm. Oder aber die machen das halt als Spaß an der Freude, damit sie halt umsonst auf die Konzerte kommen oder so. Oder das einfach nur aus dokumentarischer Sicht, einfach um das festzuhalten, weiß ich nicht. Weil über YouTube können die sich safe nicht finanzieren. Weil wie gesagt, die haben 9000 Abos oder so. Und auf den Videos, also das Höchste, was ich gefunden habe, war irgend so ein Video von Dying Fetus, glaube ich, mit knapp 120.000 Klicks. Und da kann man dann schon irgendwie ein bisschen Geld mit verdienen, aber das ist dann halt vielleicht mal ein Monatsgehalt so, das hält halt nicht 8-9 Jahre irgendwie vor.
Ist nicht die Welt, ja.
Und dieses Video hier jetzt hat auch viel zu wenig Klicks, das sind nämlich leider nur 18.000. Mhm. Und ich werde jetzt versuchen, das zu ändern. Ja, zu sehen sind da auf diesem Konzert aus dem Jahr 2023 natürlich eben die Band Nasty.
Das sind Schweden oder so, oder?
Nee, Belgier. Solche?
Ach, Belgier waren das, ja.
Okay. Belgier, komme ich gleich noch zu, ja. Mhm. Genau, also die sehen wir natürlich und dann so roundabout 500 komplett gestörte Leute im Publikum. Mhm. Und ja, musikalisch, ich versuche mal so eine kurze Einführung zu geben, was das so für Musik ist. Denn das ist ja Hardcore, Schrägstrich, Hardcore Beatdown. Sagt dir diese Musikrichtung was?
Ja, klar, sagt mir was, ja.
Okay.
Also ich bin ja schon aus der Skater-Szene so ein bisschen, insofern war das, lege ich auch in bestimmten Clubs auf, wo die Richtung durchaus mal bedient wird.
Mhm. Ja, okay, für alle anderen, also das ist eine Musikrichtung, die so ein bisschen aus diesem Tough Guy Hardcore kommt, also alles, was so Madball ist oder war Ende 80er, Anfang 90er, ist dann so in den 90er Jahren eigentlich so, naja, zur finalen Form gekommen. Ich glaube, zum Beispiel so Vorreiter wären da halt auch noch Hatebreed, die da viel mit auf den Weg gebracht haben. Ja. Eben, dass sie halt ja Hardcore-Musik mit Metal-Einflüssen gespielt haben, ohne dass das am Ende Metalcore ist, weil die halt nur auf Groove setzen, die Melodien weitgehend weglassen und genau, da so ein bisschen Groove-Geballer prügeln, aber halt mit einem richtig derben Sound. Genau, und diese Musikrichtung spiegelt eben auch genau das wider, ne? Also es klingt heutzutage einfach schwer, hart und stumpf. Hat dann noch so Einflüsse aus dem Hip-Hop, ne? Also zum Beispiel dadurch, das sieht man daran, dass irgendwie viele Bandlogos aus diesem Bereich so an Graffiti-Sprays angelehnt sind. Du hast oder hattest früher, ich bin da heute ehrlich gesagt gar nicht mehr so drin, aber früher war es zum Beispiel so, dass du da auch so quasi verschiedene Crews hattest, ne? Also halt so im Grunde lokale Zusammenschlüsse von Fans und so, was ja auch so ein bisschen Hip-Hop-Ding ist und dann natürlich ja Outfits, ne? Also Oversize-Klamotten und irgendwie Jogger an oder sowieso. Und genau, das Ganze hat dann so ein bisschen, um sich das vielleicht vorzustellen, ich nenne es immer gerne Sucker-Punch-Sound. Also das klingt so fies, weißt du? Das klingt so, als würdest du irgendwie, weiß nicht, durch die Berliner U-Bahn gehen und oben auf der Treppe zimmert dir einer hinterrücks, ohne dass du damit rechnest, eine von hinten und du knallst halt die ganze Treppe runter. Das ungefähr als Musik. So
warum
will
muss es die Berliner U-Bahn sein?
Hm? Weiß ich nicht, weil ich irgendwie so dieses Klischeebild im Kopf habe von irgendwelchen Berliner U-Bahn-Schlägern, weil das damals irgendwie durch die Medien ging, als ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das? Als ich so 18 war oder so? Mhm. Kann das sein? Naja, genau, also ist im Grunde so ein bisschen Packer-Packer-Ufter-Ufter Punk-Gekloppe, dann so ein bisschen Groove-Parts und dann irgendwie so Weltuntergangs-Breakdowns und das immer und immer wieder. Mhm. Und ja, genau, weiß nicht, wenn man sich das anhört, denkt man sich vielleicht auch sowas wie, ach, guck mal, die Würde des Menschen ist ja doch antastbar. Genau, so, und ich habe jetzt eine ganz persönliche Verbindung zu Nasty, denn wir hatten damals eine ultra krass ja, also krass heftige und große Beatdown und Szene in meiner Heimatstadt in Minden. So, da gab es irgendwie verschiedene Bands, so Rest in Blood und Never Back Down würden mir da jetzt einfallen, die halt auch dann irgendwie ich glaube sogar mit Nasty zusammen irgendwie mal auf Tour waren in der Zeit. Das war so, weiß nicht, irgendwann 2006, 7, 8 und dann so bis 9 und dann fadete das so langsam aus. Und das hatte zur Folge, dass ein paar Kumpels von mir sogar ein richtig krasses Konzert damals auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, es war bis dato eins der größten Beatdown-Konzerte in ganz Europa. Also das war komplett crazy. Da haben sie bei mir in der Heimatdisco haben sie eben so ein Charity-Core-Festival hieß das. Das war also, die haben gesammelt, glaube ich, für krebskranke Kinder und haben dann halt Bands rangeholt. Und das war völlig irre, weil das halt damals so die also viele Big Player halt auch waren und da Leute für extra aus Russland angereist sind nach Minden, um sich das halt irgendwie anzugucken. Und da waren Nasty dann Headliner, da waren auch Dostias de Sangre, Fall Brawl, Reduction haben da damals gespielt. Und Goodfellas waren auch da, Goodfellas Mafia, diese Hip-Hop-Kombo von, ich weiß nicht, sagt ihr Rap Fiction was?
Nee.
Okay, Rap Fiction ist so ein Hip-Hop-Label, die auch so sehr mit dieser Beatdown-Szene zumindest aus Minden irgendwie vernetzt waren und auch so Crossover-Songs mit denen gemacht haben und so. Also diese ganze Beatdown-NRW-Geschichte zu der Zeit war völlig abgefahren, weil da halt dann eben viel halt auch so aus dem Nu-Metal kam.
Aber die Crossover-Einflüsse hast du heute immer noch drin, oder bei den Bands?
Ja, die hast du schon drin, aber das war damals schon, also hatte halt so ein bisschen was wie von, wie heißt er, mit wem haben Anthrax nochmal einen Song gemacht?
Public Enemy war das, ja, Bring the Noise. Ja,
genau, halt so, ne, also dass du halt wirklich so richtig eben, derbe Gitarren-Riffs hattest und so. Ja, ja, genau, und oder halt auch Ice-T und Six Feet Under damals oder so, ne, also dass du halt wirklich so Hip-Hop-Crews hattest, die dann irgendwie, da drauf gerappt haben, auf die Musik. Mhm. Das war auf jeden Fall total krass und das war das erste Mal, also ich war schon vorher auf Metal-Konzerten, ich war vorher auch schon auf Hardcore-Konzerten oder sowieso, aber also dass eine Band so zerlegt hat, das war ein Abriss, das habe ich noch nie gesehen, also das war auch das erste Mal, dass ich so irgendwie so mit wirklich so Violent Dancing und so in Verbindung gekommen bin, weil die sich da geprügelt haben, wo ich echt dachte, Alter, was das für ein, also was geht hier ab, einfach wo kommen diese Spinner her, genau, und all das führte dann dazu, dass ich diese Band da quasi so richtig kennengelernt habe, dann immer wieder mit denen in Verbindung gekommen bin, die immer wieder live gesehen habe und sowieso. Und irgendwann habe ich die dann zum letzten Mal gesehen, das war 2015, als die in der Sputnik-Halle in Münster gespielt haben, auf dem Taste of Anarchy Konzert oder auf der Taste of Anarchy Tour. Und war ein geiler Gig so. Ich bin dahin, hab die Band vorher noch im Tourbus interviewt. Dann haben wir noch irgendwie Playsy gezockt und so. War ein richtig guter Tag. Ja, und dann habe ich mir halt beim ersten Song von denen den Arm brechen lassen. Dann hat Dietz mich ins Krankenhaus gefahren.
Ach,
und
die Nummer war das, ja.
Da haben die mir dann richtig gute Drogen gegeben und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
Erzählt die Geschichte mal.
Jo, und seitdem habe ich die nie wieder gesehen. So, weil da halt auch so ein bisschen so dieses, also seitdem so, ich kann nicht mehr komplett full all in Moshpit gehen, so, weil ich halt seitdem eine Metallplatte im Arm habe. So, wenn dann nochmal was passiert, wäre schlecht.
Jetzt nur zu Celine Dion-Konzerten.
Nee, das nicht. Ich gehe natürlich immer noch auf die Konzerte und so. Und wenn ich da Platz habe und das Risiko ungefähr einschätzen kann, dann mache ich da auch immer noch gerne mit. Mhm. Aber also Nasty Moshpit ist halt auch schon anders, ne? Also da werde ich auch gleich noch zu kommen, da läufst du halt Gefahr, verletzt zu werden. So, und dieses Risiko gehst halt ein, wenn du dich dazu committest. Und das weißt du halt auch vorher. Und das mache ich halt nicht mehr. Und deswegen, weil das halt immer sehr viel Spaß gemacht hat und diese Konzerte halt auch immer ultra geil waren, habe ich hier einfach so ein bisschen aus den Augen verloren. So, und wie gesagt, jetzt haben wir sie wieder gesehen. Und das war ganz geil. Und jetzt bin ich eben auf dieses Video gestoßen. Und
warte mal, jetzt muss ich mal nochmal nachhaken, bevor du jetzt weitermachst im Programm. Also, habe ich richtig verstanden, weil ich war natürlich auch schon bei Hardcore- und Crossover-Konzerten und so und habe Biohazard und Machine Head und so alle live gesehen. Aber da ist ja normalerweise so, wenn du vorne Moshpit bist oder wenn du da vorne mitmischst, habe ich auch schon mal einen Schuh verloren oder so, oder auch mal aus Versehen einen Zahn verloren. Aber normalerweise helfen dir die Leute ja dann hoch und so, oder weißt du? Also, sind die ja cool. Ja. Und hier geht's wirklich darum, sich ernsthaft durch die Fresse zu hauen oder was? Oder?
Nein. Also, das sieht natürlich so aus. Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus, aber es ist halt einfach so, dass die Leute halt wahllos in die Luft schlagen und treten und das macht halt jeder.
Ach so, und dann ist so ein bisschen Kollateralschaden.
Genau, weil du da halt auch so ausartest, so das kannst du halt nicht machen, wenn du diesen Schubs-Pogo-Pit hast, weißt du, wo du irgendwie so mit den Schultern aneinander kommst. So, sondern da brauchst du halt wirklich Platz, also halt Armlänge Platz mindestens. So, und wenn da halt jemand in die Armlänge reinstolpert oder sowieso, dann fängt er sich halt ein und umgekehrt genauso. Also
Das ist nicht so, dass sie sich ernsthaft jetzt auf die Fresse hauen, um sich jetzt gegenseitig zu verletzen, weil ich dachte,
nein,
das wäre.
Also solche Spinner hast du zwischendurch natürlich dazwischen so. Ja. Das sind halt Vollidioten, die es nicht verstanden haben, aber ich habe das nie so aufgefasst. Auch als ich mir da den Arm gebrochen habe und so, ne, oder mir der Arm gebrochen wurde vielmehr, weil er dann gegengetreten hat, das hat er in dem Moment nicht mit Absicht gemacht und ich habe es auch nicht für nötig erachtet, jetzt irgendwie pisst auf den zu sein oder so, sondern das ist halt so, ist halt tausendmal gut gegangen und beim tausendundersten Mal geht's halt nicht mehr gut. So, kann ja passieren, hast halt Pech gehabt. Also so habe ich das zumindest immer aufgefasst, ne, und wie gesagt, zwischendurch hast du mal so ein paar Idioten dabei, die verstehen's halt nicht, aber die werden dann halt auch schnell rausgebeten. Ne? Also das ist, wenn das halt Leute irgendwie mitkriegen, so, dann fliegen die in der Regel auch, werden die dann da rausgezogen oder so. Also, oder zumindest halt irgendwie von irgendwem dann halt mal weggezogen und mal ein ernstes Wort gesprochen, dass ich scheiße aufhören muss, aber das geht halt nicht. Mhm. Ja, genau. Und deswegen fand ich halt auch diesen Konzertmitschnitt jetzt so geil, weil so einen Abriss habe ich halt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also das, wo wir da live waren und so, das war schon geil, weil da habe ich schon wieder gedacht, also ich hatte echt komplett vergessen, was für eine gute Liveband ist, weil die haben halt einen Frontmann, der so charismatisch ist, der so schnell die Leute da irgendwie im Griff hat, der da so für Party sorgt, der da auch selber auf der Bühne ausrastet wie ein Geisteskranker. Und das catcht einfach so. Mhm. Also es ist einfach eine unglaublich gute Liveband. Und ich fand's so krass, eben weil ich halt immer, also weil da halt alle übereinander klettern, Stage-Dives, überall Party, so, also es ist einfach Chaos so. Mhm. Es sieht halt aus, als wäre während einer Massenpanik eine Barschlägerei ausgebrochen, so ungefähr. Du hast überhaupt gar keinen Überblick mehr. Und deswegen wundere ich mich halt auch, dass es so einen krass professionellen Live-Mitschnitt davon gibt. Die haben mindestens mal 3 oder 4 Kameras, die direkt neben der Band auf der Bühne stehen und sich da halt bewegen. Mhm. Dann haben die eine feste Kamera hinten installiert, ich vermute mal oben am Mischpult irgendwo, weil die halt so direkt auf die Bühne gerichtet ist und du halt so die Menge vorne noch so ein bisschen siehst. Und genau, das ist es halt im Wesentlichen, ist dadurch unfassbar dynamisch, weil die halt natürlich irgendwie immer hin und her schneiden können und das sowieso, der Schnitt ist absolut Bombe. Also dafür, dass man da eigentlich keinen Überblick haben sollte, hast du verdammt viel Überblick so. Also es ist richtig, richtig gut gefilmt. Die schneiden auch immer die geilsten Momente da rein gefühlt. Also es macht schon echt Spaß. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist so, das gibt's auch bei manchen Konzertfilmen so aus irgendwelchen, aus Metal oder so. Keine Ahnung, ich denke da gerade an Parkway Drive. Die hatten manchmal so einen Typen einfach mit der GoPro noch in den Pit geschickt, dass du noch so eine Pitcam hattest. Das hat ein Hatebreed auf ihrer DVD damals in Detroit auch. Und sowas hätte ich noch gerne gesehen, aber bei dem Chaos, das da herrscht, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht hatten die eine Pitcam und die hat halt den Auftritt nicht überlebt, so könnte es sein.
Möglich,
ja. Und
der Knochen brechen kann auch so eine Cam auf jeden Fall brechen.
Ja, ja, klar. Also auch wenn die runterfällt oder so, da tritt einer drauf, dann ist das Ding halt durch, ne? Mhm. Aber deswegen kann halt sein, aber also war krass. Also ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass ich sowas naja, bekomme, als ich auf dieses Video geklickt habe. Ich dachte, okay, guckst du mal Interesse halber rein und bin dann da die vollen 50 Minuten Auftritt hängen geblieben und das 3-mal hintereinander. Ich kam gerade vom Konzert und habe mir das in der Nacht 3 oder 4-mal hintereinander komplett angeguckt, weil Alter, ich nicht fassen konnte, was das für ein geiler Gig ist. Ich war nur geflasht, fand das alles geil, habe dadurch auch neue Songs von denen kennengelernt, weil dadurch, dass ich die jetzt irgendwie so die letzten 9 Jahre irgendwie aus den Augen verloren hatte und so, hatte ich die letzten 3 oder 4 Alben gar nicht mehr gehört. Mhm. Da sind richtig geile Dinger dabei. Und dann saß ich da halt und hatte so richtig, richtig Sehnsucht halt auch, muss ich sagen. Ich dachte, ich hätte da schon mal wieder Bock drauf. Also auf die Art Action so, das wäre schon geil. Und ich wüsste auch, dass mir das mental, glaube ich, so total gut tun würde, so, weil Musik für mich immer irgendwie so ein krasses Ventil war. Und seit ich nicht mehr Schlagzeug spiele, weiß ich nicht, also ne, lässt man es dann halt irgendwie im Podcast an Dietz und Hermann aus oder auch an Jan damals. Aber so grundsätzlich
das Publikum freut sich.
Ja, genau. Ja, also so grundsätzlich, weiß ich nicht, war Musik halt für mich immer ein Ventil, gerade solche Shows. Und wie gesagt, ich habe da eigentlich nur gute Erinnerungen dran, halt gerade auch mit Dietz, ne? Also wir sind halt damals basically jedes Wochenende durch NRW gefahren und haben halt irgendwie solche Shows besucht gefühlt. Und wie gesagt, ich fänd's natürlich mega geil, wenn sich das jetzt Leute angucken würden, die diese Musikrichtung halt feiern. Ich fänd's aber noch viel geiler, wenn das Leute gucken würden, die damit nicht so viel anfangen können, weil ich glaube, auch dann kann das interessant sein. Und gebt euch bitte unbedingt, egal, einfach nur die ersten 20 Minuten, egal, ob ihr das sehen wollt oder nicht, weil ich glaube wirklich, weißt du, wenn man da so irgendwie kulturell drauf blickt, ne, dass man sagt so, ey, ich weiß nicht, ich liebe Musik, bin aber eher so im Techno-Bereich zu Hause, ich guck mir mal an, was bei den Kloppo-Arzten so geht, einfach so aus Interesse, oder ich find's auch aus soziologischer Perspektive spannend, dass man da drauf guckt und sich fragt, okay, was passiert da in den Texten, was sind das für Menschen, die solche Konzerte besuchen, was treibt die an, das zu tun, was die da tun, weil das ist halt Chaos. So, es sind überall Leute auf der Bühne, keine Ahnung. Du hast nur Leute, die irgendwie dem Sänger das Mikro aus der Hand reißen, da irgendwie fast ins Schlagzeug springen. Dann hast du davor irgendwie Moshpit-Action und sowieso und alle klettern irgendwie übereinander. Und da kann man sich ja mal fragen, was haben denn all diese Leute gemeinsam, dass die halt bei so einer Musikrichtung irgendwie so durchdrehen und so. Und ich glaube, das kann echt ganz interessant sein. Und ihr müsst dann halt auf jeden Fall die ersten 20 Minuten gucken, weil bei 16 Minuten 43 etwas passiert. Da bringt der Sänger eine Geste, die ist so, also ich würde sagen, das ist so das internationale Hardcore-Zeichen für You are all about to fucking die, lol. So, weil, also was der da macht, nach dem Build-up direkt vor so einem Breakdown, wie asozial er da brüllt, was er dann für eine Geste macht und was dann in den da drauf folgenden 20 Minuten mit und in diesem Raum passiert, ist komplett geisteskrank, weil da alle nur noch bonkers gehen. Und ey, okay. Boah, das hat echt Dinge mit mir gemacht. Also, alter Vater, ich meine, ganz ehrlich, wenn es euch nach 20 Minuten nicht packt, es geht halt nur 50, wenn es euch nach 20 Minuten nicht packt hat, so, dann, genau, auf jeden Fall, dann kannst du ausmachen.
Könnt ihr euch die Scooter-Doku nochmal angucken.
Genau, weil die übrigens richtig gut ist.
Ach ja, stimmt, die hast du ja auch empfohlen, ja.
Ja, weil ab da passiert halt nichts Neues mehr, ne? So, ab da haben die so ihr Level erreicht und ab da ist der Raum gehört halt denen und dann, ne, spielen die halt noch 30 Minuten Set. Aber wie sich das aufbaut bis zu diesem Moment, was da passiert und so, wie die Leute durchdrehen, das ist schon einfach geil. Also ich finde es auch, ich glaube, ich fände es halt auch abseits der Tatsache, dass ich diese Musikrichtung mag, total faszinierend, wenn ich das sehen würde.
Naja, ist natürlich ein bisschen biased jetzt. Also du bist ja keiner, der die Musik nicht feiert. Insofern ist das jetzt schwer zu differenzieren, aber.
Nee, natürlich nicht, aber auch ich bin ja irgendwann mal zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, ne? Also ich weiß auch noch, wie ich damals reagiert habe. Das war damals, als ich das erste Mal Despised Icon gesehen habe im Skaters Palace in Münster. Und da habe ich auch gedacht, so, Alter, was geht bei den Leuten ab? Was ist das für Musik? Was ist das? Was also, da, ja, ich fand das schon irgendwie faszinierend und geil so. Aber ich habe auch gedacht, Alter, was sind das für Gestörte auf und vor der Bühne? Und ein halbes Jahr später war ich halt selber so ein Gestörter, weil ich mich dann damit halt auseinandergesetzt habe und es nur geil fand einfach. Und ja, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass zumindest Erik diesen Kanal kennt. Zumindest folgt er den Leuten, die den Kanal betreiben bei Instagram. So viel
habe ich rausgefunden. Das habe ich mir gedacht, ja.
Genau, das heißt, gerade an dich absolute Empfehlung, an Dennis auch, weil wir uns natürlich einig waren, dass Nasty die beste Band des Abends war, trotz Terror, die auch gut waren. Und ja, genau. Das wär's dann schon von meiner Seite. Ich habe zwei Kritikpunkte. In den Timecodes beziehungsweise in den Kapiteln von YouTube haben die einen Song vergessen. Nämlich der Song, bei dem ich mir den Arm gebrochen habe, das Chaos. Der startet bei genau 4 Minuten. Genau. Und ein anderer Song ist nicht ganz richtig benannt. Also der steht in den Timecodes als The Boys. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, es ist ein Live-Medley von drei, also aus drei Songs. Ich glaube, es ist Dirty Fingers, The Boys und noch irgendeiner. Jetzt genau.
Und tief in der Materie drin. Okay, gut. Solltest du vielleicht eine E-Mail dahin schicken und nicht hier adressieren.
Ja, gut, ich dachte, ey, vielleicht, wenn es jemanden interessiert oder es fasziniert und man will die Songs dann irgendwie bei Spotify nachhören oder so, das ist vielleicht ganz gut, das zu wissen. Und genau, eine Sache, die noch halt.
Vielleicht haben die, ganz kurz, vielleicht haben die dir zuliebe, weil du dir den Arm gebrochen hast zu diesem Song, einfach den Song weggelassen, weil sie gesagt haben, das ist der Rest in Peace Hoffy Song, so, den werden wir nicht.
Ja, gerade
Rest in Peace Hoffys Arm.
Ja.
Deswegen spielen sie den nicht mehr.
Ja, doch, die spielen den noch, den haben die halt auch jetzt wieder gespielt. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie mir das in den Finger gejuckt hat am Sonntag, ne? Wo ich echt so dachte, so, boah, Alter, wenn ich jetzt bitte 20 wäre, ich würde komplett eskalieren einfach. Und ja, wie gesagt, ich bin halt alt und gebrechlich und muss am nächsten Tag zur Arbeit.
Einen gesunden Abend, lass es mal lieber.
Ja, das ist halt auch so heutzutage, weißt du, damals war ich halt Student, ne? Heute ist halt irgendwie schwierig, wenn ich morgens nicht zur Arbeit kann und meinen Chef anrufen muss und den sagen muss, naja, also ich kann heute nicht zur Arbeit, ich habe mich gestern auch Konzert verprügeln lassen. So, also es funktioniert ja auch nicht. Und ich bin sehr gespannt. Ich überlege übrigens noch, ob ich jetzt, wenn ich an Heiligabend dann nach Hause fahre, ob ich dieses Video meiner Mutter mal zeige. Weil die hat natürlich keine Ahnung davon, was wir damals da halt so gemacht haben. Und der habe ich halt erzählt, wie ich mir den Arm gebrochen habe. Ja, mir ist ein Stage-Diver auf den Arm gesprungen, habe ich halt gesagt, so dass mein Arm so weggeknickt ist, weil ich den nicht halten konnte oder was. Was natürlich kompletter Scheiß ist. Mhm. Und mich würde es tierisch interessieren, wenn ich ihr das zeige, wie die reagiert. Weil ich glaube,
die Geschichte.
Ja, ich glaube, die fällt halt komplett vom Glauben ab. Also, das ist, ich glaube dann, also,
ja, die versteht ich glaube, da würde sich
nachträglich
sollte,
mehr Sorgen machen als damals, so.
Also, ja, denke auch, ja. Fragt sich wahrscheinlich, warum man so eine Konzerte besucht.
Ja, aber genau diese Unterhaltung finde ich spannend, weil ich könnte das erklären, warum ich auf solche Konzerte gehe. Also es ist für mich wirklich, also wie so eine Art Therapie einfach, ne? Also ich meine, gerade bei Nasty und so, das ist halt irgendwie auch krass antifaschistische Musik. Also ich mag die halt auch so von der Attitüde her. Die sind halt auch so, also ne, so wie ich mich mit denen unterhalten habe, jetzt auch, die haben ihren Merch dann noch selber verkauft und so. Da kommst halt irgendwie kurz ins Gespräch oder auch damals im Tourbus und so. Und die machen halt einen super lieben Eindruck. So, also auch das Interview, was ich mit denen geführt habe, war total stabil so. Also ich meine, ne, weiß halt immer nicht, was die Leute in ihren eigenen vier Wänden machen. Deswegen halte ich von dieser Ideologisierung oder Idealisierung irgendwie nichts. Aber auch was sie so in ihren Texten vermitteln oder in den Ansagen dazwischen und so, das kann ich schon feiern. Und das könnte ich meiner Mutter safe erklären, dass, weiß ich nicht, mich irgendwie Ungerechtigkeiten auf dieser Welt irgendwie sauer machen und ich mich dann halt in den Raum begebe mit 500 Bekloppten, die genauso sauer sind, aus den gleichen Gründen, und da halt einfach mal ein bisschen Dampf ablassen wollen, ohne dass das irgendwer böse meint oder so, sondern halt einfach so ein bisschen den Frust halt in Form von einer sehr speziellen Art von Feiern rauslassen, so würde ich sagen. Mehr ist es ja nicht. Und ich glaube, das könnte ich ihr auch erklären, aber mich würde diese erste Reaktion würde mich tierisch interessieren, weil ich glaube, die erklärt mich für komplett bescheuert, wenn ich ihr das zeige. Genau, ein letzter Kritikpunkt noch. Es gibt vereinzelt Mikrofonaussetzer, also es klingt so ein bisschen so, als würdest du übers Internet verbunden sein und es kommt nicht ganz alles an, was halt einfach daran liegt, dass das Signal zwischendurch halt wahrscheinlich gestört wird, weil irgendwelche Bekloppten halt permanent an diesem Mikro reißen oder über das Kabel stolpern oder was weiß ich nicht. Tut der ganze, also beide Kritikpunkte, die ich jetzt hatte, tun der Sache überhaupt gar keinen Abbruch, weil das ist super authentisch, gehört mit dazu.
Ja.
Und es ist halt vor allen Dingen so wenig, dass es auf diese 50 Minuten passiert, das glaube ich an drei Stellen für ein paar Sekunden. Und
wir reden ja jetzt nicht von einem 300 Millionen Dollar Konzerttour, weißt du, irgendwie von so einem krassen Star oder so, wo du jetzt sagst, okay, da muss alles stimmen und da kannst du so Mikrofonausfälle kannst du kaum rechtfertigen, aber jetzt hier bei so einem Konzert überrascht das, glaube ich, keinem, dass man da mal ein paar Pannen hat.
Nee, genau, also das ist halt draußen in einem Zelt, das sieht halt aus wie ein großer Pavillon und ist halt auf diesem Festival, eben Super Bowl of Hardcore, ich glaube, es muss in Frankreich sein. Also, weil die halt auch zwischendurch Französisch mit dem Publikum sprechen und ich meine, ich habe gelesen, dass das in Frankreich irgendwie stattfindet. Genau, also ist halt super, super klein. Also ich würde jetzt halt mal, also es sind zwei Tage, habe ich festgestellt mittlerweile, und da spielen dann auch so Terror, Nasty, Comeback Kid und so ein paar große Hardcore-Bands. Aber das sieht mir jetzt auch vom Line-Up und von der Location, die ich da in dem Video gesehen habe, nicht so aus, als wäre das irgendwie ein krass riesiges Festival. So, also würde jetzt mal so von 1000 Besucher vielleicht ausgehen.
1000, okay.
Ja, so grob, ne? Nur geschätzt. Ich habe keine Ahnung, aber jo, genau, das wär's soweit. Punkte habe ich natürlich gar keine. Also findet man weder bei Letterboxd noch bei IMDb, sondern halt nur auf diesem YouTube-Kanal.
Aber du selbst hast das Ganze bewertet.
Ich selbst habe das Ganze natürlich bewertet, ja.
Ja, für alle, die eingeleitet haben, die gehofft haben, dass jetzt die New Eras Tour von Taylor Swift endlich rezensiert wird bei den bewegten Bannhausen. Tut mir leid, wieder nicht.
Ja.
Aber das hört sich doch schwer nach einer 10 an, wenn du das Ganze mehrfach hintereinander einpeitschst und sagst, ich fühle das.
Ja, klar, ist das eine 10. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen besseren Konzertmitschnitt gesehen habe, weil wie gesagt, also ich hätte sowas einfach nicht von so einer Show erwartet, weil ich nicht gedacht hätte, dass das filmbar ist, ehrlich gesagt.
Aber es kommt rüber.
Ja.
Ja, ich habe Bock, mir das anzugucken auf jeden Fall. Also.
Man sieht solche Aufnahmen ja auch öfter mal so aus so Hardcore-Videos und so, ne? Da sind ja auch zwischendurch auch mal irgendwie so Live-Geschichten dabei, weil die irgendwie auf der Bühne irgendwie einen Kameramann dabei haben oder sowieso. Aber halt in der Länge habe ich das noch nicht gesehen. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mal so einen kompletten Konzertzusammenschnitt davon gesehen habe. Und ich bin tierisch hyped, mir die anderen Videos auf diesem Kanal anzugucken, weil die haben halt auch noch einen von Pay No Respect zum Beispiel, was eine meiner absoluten Lieblings-Hardcore-Bands ist, die keine Sau kennt. Die haben es aus UK quasi nie rausgeschafft, haben mir irgendwann, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren ihre Abschiedstournee gegeben. Das hat in einem kleinen Jugendhaus stattgefunden. Da sind Dietz und ich nach Braunschweig gefahren, da waren 25 Leute. So, also, und das haben die halt irgendwie gefilmt. Und dann halt aber auch so größere Bands, eben wie Get the Shot, Dying Fetus, was weiß ich nicht alles. Und habe ich schon Bock, mehr reinzufahren, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ist ja der ein oder andere Metal-Fan da draußen, der uns hört. hier angesteckt worden. Ja. Sag mal nochmal den Titel.
Ja, genau, das ist natürlich, Moment, Nasty, live at Super Bowl Hardcore Festival 2023, 4K, Full Set Multicam, 30.06.2023.
Okay, gut. Das werde ich wahrscheinlich nicht alles in den Kapitel schreiben, aber...
Nein, brauchst du nicht. Ich glaube, Nasty live at Super Bowl Hardcore Festival 2023 wird reichen. Wird
wahrscheinlich reichen, genau.
Genau. Cool. Und der Channel heißt Violent Motion für alle, die das suchen und nicht wissen, welches Video es ist.
Ja gut, wenn die dann das Video finden, dann können die eventuell den Channel abonnieren, weil das klingt ja etwas, was ja. Wo man sich ein bisschen durchbingen kann, wenn man Bock hat auf die Mucke.
Ja, voll. Also ich wundere mich auch ehrlich gesagt, dass ich davon nie was gehört habe. Also, ja. So, dann gucke ich jetzt mal nach, was ich gleich mache. Ne?
Coole Sache. Ja, guck mal nach und ich führe mal weiter durchs Programm in der Zeit.
Jo.
Kannst du das denn? Bist du multitaskingfähig?
Ja, ja, klar.
Oder soll ich die Zeit überbrücken, während du noch freestylst, indem ich hier Scheiße erzähle? Nee,
nee. Mach mal, ich gucke hier nebenbei.
Du guckst nebenbei. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zu etwas sehr Großem, nämlich einen Film, den viele gesehen haben. Und der Top-Rated-Movie Nummer 26. Ich habe gesagt, ich will gegen Ende des Jahres natürlich auch noch hier ein bisschen was delivern. Und habe gesagt, komm, wenn ich mit Hoffi nur 4 Filme durchgehe, dann bringen wir mal einen mit, der ein bisschen spektakulärer ist. Und ich bin ja sehr froh, dass ich mit dir nicht Forrest Gump besprochen habe. Und der war ja auch schon bei uns. Aber einer meiner Lieblingsschauspieler, Tom Hanks.
Den könnte ich wiederum freestylen, ziemlich gut sogar.
Den kannst du freestylen.
Ja.
Aber trotzdem, einer meiner Lieblingsschauspieler, Tom Hanks, hat ja nicht nur einen bekannten Film gedreht, wie wir wissen. Und deswegen bringe ich jetzt hier einen von der Riege, die wir noch nicht hier rezensiert haben. Und zwar aus der Feder von Stephen King, The Green Mile. Aus dem Jahr 1999. Den habe ich mir jetzt angeguckt und passend zur Weihnachtszeit geht es ja hier auch um große Gefühle. Und dachte mir, ich gebe mir den mal wieder seit langer Zeit. Hab ein bisschen Motto-Party heute, weil auch mein zweiter Film spielte in den 30er Jahren, wie Marlow. Fängt aber in den 90ern an, in einem Seniorenheim.
Warte mal kurz. Möglicherweise habe ich mit dem Multitasking vielleicht gelogen. Ich habe nicht mitbekommen, welcher Film.
Du hast nicht mal den Film mitbekommen, Alter.
Nee, Tom Hanks
habe ich möglicherweise gelogen. Ich habe aber nicht den Film wieder mitbekommen. Ich gebe dir einen Tipp, das möglicherweise kannst du weglassen. Ich rede jetzt über The Green Mile.
Ach, The Green Mile. Ja, sehr gut. Kenne ich. Kann ich mitreden.
Weiß ich, dass du ihn kennst. Ja, ich habe auch wieder mit Erschrecken deine Punktebewertung verfolgt und freue mich sehr auf diese Rezension.
Ja.
Also ich habe gesagt, dass der zweite Film ist, der in den 30er Jahren spielt, weil Marlow so wie Green Mile, aber der Film fängt allerdings in der Neuzeit an, beziehungsweise in den 90ern, als dieser Film rausgekommen ist. Weil wir sind in einem Seniorenheim. Der Rentner, der dort sehr beliebt und charmant ist, hört und sieht bei einem Filmabend mit den anderen Seniorinnen einen Song von Fred Astaire. Und der wird dadurch sehr emotional aufgewühlt. Und kurz danach erzählt der über 100-Jährige einer Freundin im Seniorenheim seine Lebensgeschichte. Weil er arbeitete nämlich in den genannten 30ern in einem Todestrakt in Louisiana. Und dort sitzen die ganz fiesen Kriminellen, die auf ihre Hinrichtung warten. Und die Green Mile wird so genannt, weil der Weg zum elektrischen Stuhl nämlich über grünes Linoleum hinführt. Und das, der Spitzname dieses Linoleums bzw. dieses Trakts ist eben The Green Mile. Und nun folgen wir halt mehr oder weniger empathischen Wärtern und den mehr oder weniger sympathischen Häftlingen. Und dann wird John Coffey in den Todestrakt eingeliefert. Das ist ein schwarzer Hühne, der mit 2 toten Mädchen im Arm aufgefunden wurde von dem Vater der Mädchen und von einer ganzen Reihe an Polizisten. Und kommt in diesen Todestrakt. Und sein Wesen mag so gar nicht zu seinem Typ passen, weil der ist so ein bisschen so ein sanfter Riese. Der redet sehr leise, ist höflich, ist super ruhig, im Gegensatz zu seinen lauten Kollegen, wie zum Beispiel Will Wharton alias Billy the Kid. Der ist nämlich super unberechenbar, prügelt sich sofort mit den Wärtern, als eingeliefert wird, ist mega gefährlich und den müssen die paar Mal in die Gummizelle sperren und in dem Moment, wenn er aus der Gummizelle raus ist, ist er schon wieder, baut er schon wieder Scheiße. Und auf der Seite der Wärter gibt es eben ebenfalls einen sehr fiesen Kerl, der heißt Percy. Und der hat diesen Job durch Connections bekommen, weil der nämlich einen Draht hat zu den Bürgermeister und zu den Politikern des Ortes. Und die haben ihm diesen Job verschafft. Und das nutzt er natürlich aus, weil er so ein bisschen sich für unantastbar hält. Und der lässt ja so ein bisschen seine Sadomaso-Seite an den Häftlingen raus. Und es verläuft sich auch eine Maus in den Todestag namens Mr. Jingles, die von einem der Häftlinge aufgenommen wird und sogar trainiert wird. Und bald erfährt unsere Titelfigur, nämlich Paula Edgecombe, der diese ganze Geschichte erzählt, das ist nämlich die Alte aus dem Seniorenheim in jungen Jahren, dass unser stiller Hühne John Coffey, like the drink, but spelled differently, wie er immer so schön sagt, über heilende Kräfte verfügt. Als er nämlich durch Handauflegen seine schmerzhafte Blasenentzündung, also von Edgecombe, dann tatsächlich heilt und es ihm danach schlagartig besser geht. Und er inhaliert praktisch so den Schmerz, den derjenige hat, lässt das Ganze dann raus in Form von Insekten, die dann seinen Mund entfliehen. Und derjenige, der diesen Schmerzfeuer hatte, der fühlt sich dann um einiges besser. Das sind so die Fähigkeiten. Also hier kommt so ein bisschen so diese übersinnliche, mystische Komponente von The Green Mile ins zum Tragen, halt so die Stephen King-Komponente, weil bis dato ist es eigentlich ein recht realistisches Knast-Szenario. So, das ist erstmal die Story zu Green Mile. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas ergänzen würdest. Wie lange ist es her, dass du den gesehen hast?
Boah, muss 2016 gewesen sein.
2016 laut Letterboxd. Das ist ja gar nicht so lange her.
Nee, nicht laut Letterboxd. Also ich habe den auch nachträglich bewertet. Ich hatte damals noch keinen Letterboxd, aber ich weiß, dass ich den auf einem Date gesehen habe und weiß, dass das 2016 gewesen sein muss.
Okay, und es blieb bei einer Einmalsichtung, oder?
Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Also bei mir waren es, glaube ich, 3 Sichtungen bisher. Und wir wissen ja, Tom Hanks ist mein Lieblingsschauspieler und ist ja durchaus ein Film, der von ihm recht bekannt ist. Aber wir müssen mal erwähnen, wer hier noch irgendwie namhaftes vor und hinter der Kamera mitspielt oder der hier eine Rolle spielt, weil Regisseur und Drehbuchautor des Films war Frank Darabont. Der hat einfach mal die IMDb Nummer 1 zu verantworten, nämlich einen anderen Knast, Die Verurteilten, Shawshank Redemption ist nämlich von dem Herrn. Mhm. Und trotz dieser ganzen Stephen King-Verfilmung, ich glaube, es gibt mittlerweile über 100 Bücher und Texte und Kurzgeschichten, die von Stephen King mittlerweile auf die Kinoleinwand und auf Film allgemein gebannt worden sind. Das hier ist laut Stephen King die Verfilmung, die seinem Werk am nächsten ist. Mhm. Am authentischsten, weil der hat ja sogar an Shining und so hat er was auszusetzen gehabt und ist ja einer, der grundsätzlich immer gerne rumgemickelt hat. Hier hat er gesagt, ist er schon ziemlich nah dran am Start und ich gehe mit. Weil der kleine Guest hat nämlich in seiner Ausbildung bei Karstadt damals im Kaufhaus, hat er den Zeitschriftenstand damals besucht und da kam nämlich diese Teile, The Green Mile, kam immer so als ganz dünnes Taschenbuch raus. Ich glaube, es waren 5 Teile oder so, die dann irgendwie im Abstand von 14 Tagen immer rausgekommen sind. Und ich fand das super. Ich habe die gelesen und es gab so andere Verfilmungen von Büchern, die ich damals gelesen habe, zum Beispiel Die Firma von John Grisham. Und die fand ich alle nicht geil, weil da wich das Buch für mich zu sehr ab von dem eigentlichen Film oder von der Story. Hier wiederum finde ich tatsächlich...
Das heißt, du hast die Bücher dann danach gelesen, nachdem du die Filme gesehen hattest?
Nee, ich habe tatsächlich eigentlich, bei diesen Beispielen habe ich immer primär die Bücher gelesen und irgendwann wurde es verfilmt. Also okay. In der Reihenfolge. Erst Buch, dann Film.
Okay, aber dann fandst du die Bücher nicht gut oder die Filme nicht?
Nee, ich fand die Filme misslungen.
Ach so, okay,
also, weil du es gerade
andersrum gesagt hast.
Genau, weil ich habe... Ach so?
Ja, ich glaube ja.
Also nicht bei The Green Mile, das ist nämlich die rühmliche Ausnahme, weil da habe ich auch Buch erstmal zuerst gelesen und fand, dass der Film mir sehr nahe kommt. Ja. Ja. Aber bei Die Firma zum Beispiel, da gibt es ein riesen Brimborium, was am Ende da aufgemacht wird beim Buch und das fällt beim Film komplett flach. Also da gibt es einen kurzen Dialog und dann ist vorbei und ich denke so, Alter, was zur Hölle.
Der Film war aber auch ohne das Buch zu kennen, scheiße.
Ja gut, stimmt schon, ja, der war nicht toll. Ja. Zur Besetzung von The Green Mile. Der Wärter wird gespielt von, ist hier gerade, ich weiß nicht, die baut gerade die Bude um, glaube ich. Der Wärter wird gespielt von Tom Hanks. Und dann haben wir noch in der, Alter.
Wie geil abgelenkt er ist, wenn ihr das jetzt
seht. Ja, der rollt gerade Möbel um, Alter, neben mir im Nebenraum, Alter. Unglaublich, ey.
Oh, großartig.
So, Tom Hanks, wir haben David Morse, wir haben Barry Pepper, der Sniper aus Private Ryan, ein anderer Tom Hanks-Film, der hier mitspielt. Jeffrey the Mann, der hat, den hat Darabont noch zu Walking Dead irgendwie später mitgenommen. Der Direktor wird gespielt von James Cromwell, auch ein sehr bekanntes Gesicht. Und bei den Häftlingen haben wir Michael Jeter. Da haben wir Graham Greene, Harry Dean Stanton ist dabei. Billy the Kid wird gespielt von Sam Rockwell, Alter. Und das ist tatsächlich mein größter Irrglaube in meiner Erinnerung, weil ich dachte, tatsächlich rückwirkend, weil das ist Ewigkeiten her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, dass Sam Rockwell diesen sadistischen Wärter spielt. Mhm. Aber war er gar nicht. Sam Rockwell war einer der Häftlinge. Der Wärter wird nämlich gespielt von Doug Hutchinson. Der hat nämlich diesen Wärter Percy ziemlich widerwärtig auf jeden Fall dargestellt. Und unsterblich in die Filmgeschichte gestempelt hat sich definitiv als John Coffey, der mit 55 auch viel zu früh verstorbene Michael Clarke Duncan. Und interessant ist auch, wie er die Rolle hier bekommen hat, weil ursprünglich angedacht waren nämlich Ving Rhames und Shaq O'Neal, Alter, für die Rolle des Hünen. Mhm. Und Frank Darabont war aber noch nicht so hundertprozentig überzeugt und war immer noch auf der Suche nach jemandem. Und ausgerechnet Bruce Willis kennt natürlich aus Armageddon seinen alten Kumpel Michael Clarke Duncan und hat gesagt, Digga, ich habe hier den John Coffey für dich. Mhm. Und hat ihn dann zum Casting zu Frank Darabont geschickt. Das heißt, Bruce Willis hat zu verantworten, dass der Typ hier besetzt worden ist. Schon ganz, ganz cool, die Geschichte. Und ansonsten haben wir im Cast Bonnie Hunt, kennen wir natürlich aus Jumanji, als Tom Hanks Frau. Herrlich, normale Ehefrau hier in diesem Film besetzt und jetzt nicht irgendeine Glamour-Braut, sondern wirklich eigentlich so eine stinknormale Dame. Mhm. Dann haben wir noch Patricia Clarkson, die ja mitspielt. Das ist die Frau von dem Direktor James Cromwell. William Sadler haben wir, kennen wir natürlich auch aus diversen Filmen. Und es gibt ein Wiedersehen mit Lieutenant Dan, nämlich Gary Sinise spielt hier auch ebenfalls eine kleine Rolle. Mhm. Und am Ende gab es 4 Oscar-Nominierungen für Sound, für Drehbuch, für Michael Clarke Duncan in der Nebenrolle und als bester Film. Und ging komplett leer aus. Also das hat nicht so gut funktioniert. Und ja, und dazu fällt mir noch ein, dass, weil ich Michael Clarke Duncan erwähnt habe, ich gar nicht gesagt, dass der gar nicht so groß ist, wie er in dem Film eigentlich aussieht. Weil der hat David Morse zum Beispiel, einer der Wärter, den kennst du definitiv auch aus wie hieß dieser Film? 16 Blocks, glaube ich, mit Bruce Willis. Mhm. Da hat er zum Beispiel den Cop-Buddy von Bruce Willis und so gespielt.
Ah, okay.
Auch ein Gesicht, was du kennst. Oder Denzel in the Dark war ja die männliche Hauptrolle und so. Um jetzt mal bei Lars von Trier zu bleiben.
Na gut.
Den kennst du auch. Und der ist zum Beispiel größer als Michael Clarke Duncan. Michael Clarke Duncan war ungefähr so ähnlich groß wie Tom Hanks und Barry Pepper und so. Und deswegen hat man ihn so auf so Kisten gestellt teilweise und hat so mit der Perspektive gearbeitet, dass er wirklich so aussieht wie so ein Hühner. Der war einfach nur breit, aber der war nicht besonders groß. Mhm. Und für die Hauptrolle neben Tom Hanks, also bevor er ins Spiel gekommen ist, gab es noch andere Ideen. John Travolta wollte man besetzen, Kevin Costner, Michael Douglas, Richard Gere, William Hurt, Jeff Bridges. Aber Tom Hanks schuldete Frank Darabont noch was, da er nämlich die Hauptrolle in Die Verurteilten abgelehnt hat, weil er zu der Zeit Forrest Gump gedreht hat. Und deswegen hat er gesagt, ich schulde dir noch was, ich übernehme dann die Rolle des Hauptcharakters in deinem Film The Green Mile. Mhm. Und ich habe ja schon erwähnt, der Film passt natürlich zur besinnlichen Weihnachtszeit, weil es geht ja um große Gefühle hier durch diesen Hühn, der hier das auf dem Todestrakt ist. Natürlich wird der eine oder andere dann diese Green Mile langlaufen und zum Tode verurteilt werden. Häftlinge, die wir dann über 3 Stunden in dieser epischen Länge dann auch kennengelernt haben. Und es gibt eine Liste von Channel 4, der Top 100 Tearjerkers, wie es so schon heißt. Und da war Green Mile auf Platz 2. Das heißt, es ist tatsächlich der Film, der am zweitmeisten die Leute zum Heulen bringt und zu den Taschentüchern greifen lässt. Und diesen Ruf genießt er immer noch. Und bei Hoffi hat er 3,5 Sterne bei Letterboxd gekriegt. Und deswegen bin ich an der Meinung, das wird ihm nicht so ganz gerecht. Und jetzt erzähl mal, warum diese verhaltenen Punkte? Oder ist das einer, die du bei der Neusichtung wahrscheinlich dann auf 0,5 wieder abwerten würdest, wie Forrest Gump, weil der war, glaube ich, auch mal bei 3,5, oder?
Boah, Alter, ich bin gerade ein bisschen überrascht von der 3,5, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, ich habe da 3 eingetragen, aber ich kann es jetzt natürlich nicht mehr genau begründen. Was ich noch weiß, ist, dass ich bei dieser mythischen Komponente so ein bisschen raus war, weil das ja halt auch irgendwie was Religiöses hat, so, ne, so dieses Handauflegen und dann das Ganze so in Form einer Plage quasi wieder ausspucken und so, ne?
Ja, du siehst es religiös. Ich habe das so als Märchen, eher so als Märchenkomponente angesehen.
Ja, aber also kann man natürlich auch
deuten.
Ja, also das kann man natürlich auch so dann einfach so hinnehmen. Aber selbst dann, finde ich, ist das ein Element, was den Film nicht unbedingt besser macht. So, also ich glaube, die Handlung würde auch so ähnlich ohne diese Komponente erzählen. Also klar, es zeigt halt nochmal, dass er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Figur ist, die halt im Grunde, gut ist, weil sie halt auch gute Dinge tut und was Gutes leistet und sowieso. Also es erhöht natürlich irgendwie diesen Kontrast zu, okay, der hat irgendwie, wurde aufgefunden mit 2 toten Kindern im Arm. Aber ich glaube, ansonsten hätte man das auch ähnlich erzählen können. Und was ich auch noch weiß, ist, mir war, also weißt du, ja, das mit dem Tearjerker und so, ja, aber ich finde ein bisschen zu gewollt. So, also bei mir hat es nicht so funktioniert, weil ich glaube, mich noch zu erinnern, dass die Musik auch so ultra offensiv da ist und wirklich alle Register zieht, um diese Emotionen dann nochmal zu erhöhen und so, wenn ich das noch richtig auf dem Zettel habe, gerade so in den letzten Einstellungen und oder ich weiß auch gar nicht mehr, ob das am Ende passiert, aber es gibt ja eine sehr, ja, es passiert ja handlungstechnisch was sehr Relevantes irgendwie. Genau, und das war mir insgesamt einfach zu viel. Also so zu viel, weiß ich nicht, es gibt ja, also kennst du das so, du hast ja zum Beispiel bei Radio Rock Revolution habe ich das, da heule ich jedes Mal am Ende. Und das ist so offensiv, das ist so pathetisch, das ist so geisteskrank auf die Fresse, so ey, das ist jetzt kurz traurig und dann so richtig, richtig schön, dass du eigentlich, also, dass ich eigentlich sofort reflexartig sagen würde, was für ein Scheiß. Aber bei der Thematik, weil ich das musikalisch auch mag und so, was da passiert und weiß nicht, diese Piratensender-Attitüde von denen irgendwie so geil finde, funktioniert das da bei mir. Aber hier, so, ich meine, das ist halt ein Gefängnis in 30er Jahren in den USA, so, ich habe da keinen Bezug zu. Und dafür war es mir einfach zu sehr gewollt.
Also es gibt so bestimmte Filme, die natürlich große Gefühle forcieren an bestimmten Momenten, wie du gerade sagst, mit dem Score, mit der Musik. Wenn du drin bist in dem Film und wenn du dich da fallen lässt und wenn du natürlich in der Handlung involviert bist, dann fällt dir das gar nicht auf. Und mir fiel bei The Green Mile dieses Thema mit der Musik fiel mir hier null auf.
Jetzt es mag auch sein, dass ich mich irre übrigens. Ne?
Wollte so, gerade sagen, ja, ich würde es jetzt auch nicht beschweren, dass es so war. Also ob es jetzt war, weil ich jetzt den Film auch mag oder ob es jetzt auch wirklich gar nicht so der Fall war, wie du es jetzt gerade empfunden hast. Das würde ich jetzt gar nicht beschwören wollen. Aber es gibt andere Filme, wo ich sage, ach, okay, ich sehe, was ihr hier gerade macht, so, weißt du? Also von wegen so, ja, okay, hier sollen wir zu den Taschentüchern greifen und so, wo es halt bei mir nicht funktioniert. Ja. Aber es gibt auch andere Filme, wo ich mich halt fallen lasse, wo ich sage so, Alter, natürlich ist das schmalzig und kitschig, aber trotzdem mag ich das an der Stelle, so, weißt du? Also ich mag sogar Michael Bay's Pearl Harbor, so, weißt du, wo alle sagen, so, um Gottes Willen, so, weißt du? Also ich
das ist schon hart an der Grenze, würde ich auch sagen.
Ich habe so einen Hang zu Kitsch, also da würde ich jetzt nichts gegen sagen, aber The Green Mile ist schon einer von denen, die diesen Kitsch auch teilweise ziemlich krass umschiffen, weil es gibt ja eine Exekutionsszene, wo einem einfach mal so die Rübe weggebrannt wird, Alter, wo du dann eine verkohlte Leiche irgendwie auf den Tisch siehst im Anschluss, wo ich sage, Alter, das ist hart. Du siehst die Flammen irgendwie unter dieser Maske vorkommen und so und das ist alles andere als familienfreundlich, also das.
Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass er durchgängig kitschig ist, oder er arbeitet halt mit harten Kontrasten einfach, ne?
Ja.
Also du hast halt eben diese Todeszelle und diesen Typen, der da irgendwie für verknackt ist und sowieso. Mhm. Und seine Rolle ist total irgendwie, also passt irgendwie nicht zu dem, was du so über ihn gehört hast oder was er gemacht haben soll. Ja. Und das zieht sich ja so durch den kompletten Film. So, du hast halt teilweise sympathische Charaktere in einem fucking Todestrakt einfach.
Ja, klar. Aber natürlich ist es ein großer Hollywood-Film, also davon mal abgesehen. Also das ist klar, der muss das Ganze ja auch irgendwie...
Ja.
Der muss sein Budget auch wieder einspielen, deswegen kannst du jetzt nicht komplett so ein Gore-Fest hinlegen, so, weißt du? Also nee, es soll ja schon ein bisschen Emotionen und so hervorrufen. Aber ich habe das Ganze als Märchen gesehen und für mich ist das ein krasses Denkmal von Michael Clarke Duncan, weißt du, in seiner kurzen Filmografie, dass er gesagt hat, das ist der Typ aus Green Mile, so, und schon weißt du Bescheid, okay, wer das ist. Und allein schon von der Hinsicht.
Also er ist auf jeden Fall voll mit dieser Rolle.
Ja, die sind alle gut. Wie gesagt, hier Percy Hutchinson, den keiner mehr irgendwie richtig auf dem Schirm hat, so, weißt du, und hat danach auch echt wenig gemacht. Das ist, der hat auch grandios diesen Sadomaso-Wärter gespielt. Sam Rockwell war ja richtig cool in Jung. Die ganzen.
Aber der ist sowieso immer cool.
Ja, der ist eigentlich immer gut, ja. Definitiv. Und der durfte hier mega auf die Kacke hauen, Alter. Der war hier einfach. Man hat ihn komplett hier von alleine gelassen, also.
Ja.
Schon krass. Ja. Habe ich noch so ein Making-of gesehen, weißt du, weil. Dass er sich, er spielt ja so einen kranken Killer, der dann eingeliefert wird und hat sich aber mit den beiden Mädchen, die dann so die Leichen spielen, hat er sich mega verstanden, so, weißt du, und hat mit denen da rumgespielt hinter der Kamera, was natürlich überhaupt nicht zu der Handlung passt, aber das ist dann auch ganz witzig, wenn du dir so die Make-up anguckst und dann siehst du die ganzen Kontraste. Und natürlich war The Green Mile extrem erfolgreich, weil 60 Millionen Budget, schon großer Hollywood-Film, 287 Millionen eingespielt, also schon eine Erfolgsrechnung für Frank Darabont und einer der Filme, die schon ganz gut gelaufen sind für den Herrn. Und ich mag den nach wie vor und das ist für mich eine Serie von Tom Hanks Filmen, die er dann irgendwann gebrochen hat, wo ich der Meinung bin, okay, ist nicht alles geil, was er jetzt mittlerweile macht, aber so 90er, Übergang 2000er, da kam ja noch so Catch Me If You Can und so und die ganzen Filme oder Road to Perdition, die mochte ich, also es war eine Serie, die mochte ich irgendwie alle, obwohl die sich alle komplett voneinander unterschieden haben. Bin da ein Sucker von. Auch Terminal ist so ein Film, der schon an die großen Gefühle appelliert. Und ich mag den total. Und für andere so, für die ist das halt konstruiert. Die sagen, das ist so gewollt emotional. Und ich mag den total, weil ich finde ihn tatsächlich emotional. Und so ging es mir auch bei The Green Mile. Das ist, ich kann verstehen, dass das ein Tearjerker ist. Das ist für mich jetzt nicht so krass, also jetzt so ein krasses emotionales, dass ich so ein emotionales Wrack bin, wenn ich den jetzt gesehen habe, weißt du, wie bei manchen anderen Filmen. The Notebook zum Beispiel. Aber
Scheiße, Alter. Ey, der ist auch schon, ne, wo du gerade diese Sachen da aufgeführt hast mit Kitsch und so, ne? Also Pearl Harbor finde ich schon schlimm, The Notebook ist übel schlimm. Aber weißt du, was wirklich der absolut schlimmste Film ist, was Kitsch angeht, der von allen gefeiert oder viel gefeiert wird, auch Oscar prämiert wurde und sowieso, wo ich es nicht raffe, wie man das nicht sehen kann, dass das einfach dumme Scheiße ist.
Ich habe da mehrere passiert. Gleich vor Augen, ja.
Ja, welche denn?
Naja, also einen, den ich zum Beispiel, ja, Titanic zum Beispiel natürlich in erster Linie, das ist auf jeden Fall auch Kitsch. Aber ja, okay. Welchen ich zum Beispiel unsäglich kitschig finde und deswegen auch so upturn-kitschig. Kennst du Hinter dem Horizont mit Robin Williams?
Nee, hab ich nie gesehen.
Wo die Bilder dann so zu Leben erweckt werden. Robin Williams ist übrigens ein gutes Beispiel, weil der hat zum Beispiel so Filme wie Patch Adams und so, der auch kitschig ist, aber wiederum schön, oder Zeit des Erwachens, Awakenings. Und dann hat er sowas wie Hinter dem Horizont gemacht, wo ich denke so, Alter, das ist so offensichtlicher Kitsch, dass ich schon kotzen mag, Alter. Aber nee, welchen meinst du?
Der englische Patient, Alter.
Echt?
Das ist ja fürchterlich, was da passiert. Ja, auf jeden fucking Fall, Alter. Du
bisschen
musst
dir mal meinst du? Ja, gut, okay.
Ey, ohne Scheiß, ich hab, den hat Steffi mir gezeigt, weil sie meinte irgendwie, also sie hatte den, also im Nachhinein hat sie gesagt, sie fand den damals nicht so gut und sowieso, aber sie wollte mir den unbedingt zeigen, warum auch immer.
Okay.
So, ich bin der festen Überzeugung, sie mochte den bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir den gesehen. Und
jetzt
bei der
sie
ersten
wiedersehen.
Bei der ersten Kussszene zwischen den beiden habe ich mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil also dieser ganze Aufbau, was da im Hintergrund passiert, wie die sich näher kommen, wie das geschauspielert ist und wie die Musik da eingesetzt ist, habe ich gedacht, das ist nicht euer fucking Ernst,
echt,
Alter. Ja, weil also das hätte, also weißt du, das überrascht mich in irgendwelchen Schnulzen jetzt nicht. Und das ist eine Schnulze, klar. Mhm. Aber das ist halt auch eine mehrfach Oscar-prämierte Schnulze. Und das rappt. Also check ich wirklich gar nicht. Fand ich ganz, ganz schwierig. Ey.
Also es ist interessant, weil der englische Patient habe ich tatsächlich nicht als schnulzig abgestempelt, sondern das ist für mich halt so eins von diesen jenseits von Afrika, weißt du, von diesen Oscar-Dramen, die halt irgendwie 2,5, 3 Stunden gehen, aber halt irgendwie, gut, eine Liebesgeschichte mit drin.
Ja, witzig, aber jetzt das ist einer so von Steffis Lieblingsfilmen übrigens, fand ich genauso scheiße.
Ach, echt,
also das, ja, auf jeden Fall hat sie mir gezeigt, fand ich auch katastrophal. Aber bei der englischen
Patienten. Das sind so Elternfilme für mich so. Das haben so die Eltern immer geguckt, als ich klein war, wo ich gesagt habe, Alter, okay, nee, hier bin ich raus, ich gehe zurück in mein Kinderzimmer, so, weißt du?
Ja.
Und dann, wenn mein Vater wieder Rambo geguckt hat, dann war ich wieder am Start. Aber wenn da jenseits von Afrika oder Gandhi und so, das hat mich alles nicht interessiert, da kam ich ja später drauf.
Das ist ja auch totlangweilige Scheiße.
Naja, einfach. Nee, mittlerweile weiß ich da schon einiges zu schätzen. Also hätte ich die Brücken am Fluss irgendwie mit 18 gesehen, hätte ich ihn scheiße gefunden. Aber so mit 40 findest du schon cool, dass Meryl Streep und Clint Eastwood in so einer Liebesgeschichte mitspielen. So. Also
ja,
schon noch was anderes.
Ja, okay. Gut, das mag sein. Also das Ding ist halt auch so danach, ne? Also bei Jenseits von Afrika, ich habe ja auch gesagt, was ich an dem Film scheiße finde, da konnte ich sie nicht davon abbringen. Bei Der englische Patient waren wir danach der gleichen Meinung, weil es halt wirklich so offensichtlich scheiße ist, was
echt,
da passiert. Ja, voll.
Okay.
Also das ist komplett irre. Den werde ich auch bestimmt irgendwann nochmal gucken und bei uns im Podcast besprechen, weil ich bis heute nicht fassen kann, was ich da gesehen habe.
Auch nicht schlecht. Ja, bei mir ist es hart an der Grenze, weil es gab so Kitschfilme, wo alle sagen so, Alter, das ist doch voll kitschig oder das mögen nur Mädchen, die trotzdem bei mir irgendwie ein Herz haben. Stadt der Engel ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Den mögen auch so gut wie gar keine Jungs.
Meine Mutter damals immer geguckt.
Ich liebe den. Ich liebe Stadt der Engel. Und dann gibt es so andere Filme, wo ich denke so, Alter, was für ein Scheiß, so, weißt du, und die eigentlich die gleiche Schublade bedienen. Aber wo wir gerade bei Ralph Fiennes sind, der englische Patient, hast du den Trailer gesehen von 28 Years Later?
Nee, habe ich sofort weggeklickt. Wurde mir vorgeschlagen, irgendwie als YouTube-Werbung, ich will darüber nichts sehen, nichts wissen.
Guck's
dir
aber
einfach sehen.
Ja, der klar, ist tatsächlich also, richtig, der ist richtig geil, der Trailer. Und Ralph Fiennes spielt halt mit so. Ich dachte, Alter, okay, was eine Besetzung, Alter. Ralph Fiennes ist im Sequel.
Also ich fand ja den ersten fand ich ja echt nicht gut, aber den zweiten mochte ich richtig gerne.
Bei den meisten ist es umgekehrt abgefahren.
Ja.
Ja, der erste war halt noch sehr low budget, so, weißt du. Die hatten nicht
viel
Mittel.
Ja, der erste war mir auch zu viel geklaut. Also da hast du irgendwie gemerkt, dass
so ein bisschen Found Footage, die Optik oder was?
Ja, nee, wie heißt er denn jetzt noch?
Du Dings, meinst, Alter. Danny Boyle war das.
Ja, Danny Boyle, danke. Mhm. Also mit dem werde ich ja eh nicht so hundertprozentig warm.
Okay.
Aber ich finde, der hat so ein paar Sachen einfach so krass offensichtlich von anderen Leuten und Filmen aus der Zeit geklaut. Also so zum Beispiel ist die ganze Optik mit diesen Dutch Angles und so alles schräg und so. Das hat einfach ein paar Jahre vorher Terry Gilliam gemacht in
Hat Terry Monkeys. Gilliam nicht Dutch Angles erfunden?
Ja, genau, also hat er nicht, aber in 12 Monkeys und so, das ist halt exakt das Gleiche. Dann eben die Optik, so, da habe ich mich irgendwie schwer mitgetan. Und dann halt auch so handlungstechnisch. Also weißt du, dass sie dann natürlich noch irgendwie wegen Dawn of the Dead da halt irgendwie so eine Kaufhaussequenz dann machen müssen oder wo die halt in den Supermarkt gehen. Oder halt auch am Ende, dass er, der da gerade ankommt, ein paar Stunden da ist, sich besser in diesem Haus auskennt als die ganzen Elite-Soldaten, von denen erzählt wird, die wohnen da seit einem Monat. Mhm. Das macht alles keinen Sinn. Also.
Na gut, jetzt bist du detailliert in der Story drin, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber ich habe den Film damals im Kino gesehen und ich weiß, wie ich da mit einem Kumpel saß und für uns war das natürlich komplett eine Neugeburt, Alter, als die plötzlich anfingen, so übelst loszurennen auf die Leute. Das ging mir halt beim zweiten so. Alter, was so? Weil ich kannte eben auch nur Dawn of the Dead und diese schlurfenden Untoten und auf einmal rennen die durch so einen Hausflur hoch, Alter, und ich so, Alter, was so? Das hat schon ein bisschen für Adrenalin gesorgt, also ich mochte das. Ja, aber ich habe den auch seitdem nicht gesehen, also es war tatsächlich eine Einmalsichtung, beide Teile.
Also ich muss auch vielleicht dazu sagen, dass ich den zweiten damals vor dem ersten gesehen habe und den halt auch im Kino. Und den fand ich richtig cool. Ich habe dann danach den ersten einmal gesehen, fand den nicht so gut und habe den jetzt nochmal für den Podcast gerewatcht und fand ihn da wirklich gar nicht gut. Also schlecht, um genau zu sein. Mhm. Und genau, den zweiten habe ich halt aber auch seit dem Kino nie wieder gesehen. Aber ich weiß noch, dass ich den damals richtig geil fand. Also wo er da mit dem Heli da durch die Zombies mäht, das ist ja mega. Mhm. Ja, und deswegen habe ich auch Bock auf den dritten. Also den werde ich mir angucken, aber ich will da bestenfalls vorher keinen Trailer sehen.
Ja, ich werde dann definitiv die ersten beiden nochmal auffrischen, bis ich den dritten gucke, weil man bringt ja auch dann gerne mal Charaktere, die irgendwann mal aufgetaucht sind in den alten Teilen. Da habe ich jetzt null irgendwie, was ich abrufen kann. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat Lee die schon beide rezensiert. Insofern wenn das dann, denke ich mal, kurze Punktenachreichung und dann werden wir den hier zusammen besprechen, den Kinofilm, wenn er läuft. Aber ich habe richtig Bock drauf. Also das ist wieder so ein Film, so wenn ich den Trailer gesehen habe, der mir halt voll Bock auf den Film gemacht hat. Den fand ich halt richtig gut.
Weißt du, wann der kommen soll?
Ah, nee.
Nächstes Jahr.
Ja, ich schätze mal so, wenn der Trailer frisch rauskommt, ist es ja meistens so.
Halbes Jahr ungefähr.
Halbes Jahr, genau. 3-4 Monate manchmal, wenn sie schnell sind, aber so in dem Rahmen muss man rechnen, richtig.
Ja.
Cool. Ja, zurück zu The Green Mile, bisschen abgedriftet und mehr habe ich auch nicht. 3 Stunden, bisschen episch aufgezogen und toller Film, nach wie vor. Also aus einer Serie an geilen Filmen, die Tom Hanks gedreht hat, 90er. 2000er. Punkte. IMDb 8,6, Metascore 61. Hier wiederum Verhalten, weil ein paar Kritiker wahrscheinlich das gleiche aussetzen haben wie du. Und Letterboxd wiederum viel Liebe, 4,2.
Hast du irgendwas auszusetzen? Nö. Du hast nur Positives gesagt.
Ja.
Ja.
Peter Pan also, in den Strumpfhosen.
Einer von denen. Ja. Gleiche Liga.
Oh Mann, ey. Alter, ey, Tom Hanks ist dein Lieblingsschauspieler. Du hast nichts Negatives gesagt. Das Ende rührt dich. Neben Ryan Gosling?
Ryan Gosling und Tom Hanks sind meine Lieblingsschauspieler. Ach, okay, pass auf, der von Malcolm mittendrin. Der kommt an dritter Stelle.
Okay, also bevor ich da jetzt drauf eingehe, sag ich, du bist bei 10.
Das ist falsch.
Was, echt?
Eine 9 ist es.
Jesus Christ.
Forrest Gump 10, The Green Mile 9.
Ja, aber wo ist denn da für dich der Unterschied? abseits davon, dass du den besseren Film schlechter bewertest.
Okay, ich muss dir nicht erklären, dass wenn ich jetzt einen Film nichts aussetzen habe, dass das auch eine 8 sein könnte.
Ja, das ist schon klar.
Oder eine 8,5, das ist klar.
Ja.
Und also in erster Linie, glaube ich, liegt es daran, dass ich nicht die Taschentücher gezückt habe.
Ach, okay.
Und dass er mich tatsächlich nicht so emotional hundertprozentig da haben wollte, wo er mich gerne gehabt hätte. Ich war nicht völlig aufgelöst am Ende, aber trotzdem ist er schön. Das kann ich unterm Strich hier so unterschreiben. Insofern ist der für mich nicht perfekt, aber es ist definitiv eine sehr gute 9.
Ja, also tut mir leid, Lee, so, ich weiß nicht. Ich gebe mein Bestes, aber er verarscht mich halt, was soll ich machen?
Hey.
Aber mal eine ernste Frage.
Ja.
Kannst du begründen, warum Tom Hanks dein Lieblingsschauspieler ist? Weil also jetzt ohne irgendwie abhaten zu wollen oder so, weil ja auch Tom Hanks, ich finde den nicht scheiße oder so, aber ich finde, gerade wenn man so viele Filme guckt wie wir, dann hat man doch von anderen Schauspielern schon viel mehr, also viel viel mehr Facetten gesehen und auch viel krassere Performances, oder nicht? Also ich finde, Tom Hanks ist halt, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich immer so der besonnene Nice Guy irgendwie, so.
Also ja, spielt ja eigentlich, ne? Also er hat schon dieses Nice Guy-Image, ohne Frage, so.
Genau.
Und wobei er auch andere Facetten mittlerweile gezeigt hat, also, weil, ja. Du hast den Elvis-Film gesehen, weißt du, wo er Colonel Parker spielt, das war definitiv kein Nice Guy. Bei Road to Perdition spielt er einen Serienkiller, weißt du, der natürlich seinen Sohn beschützen muss, also insofern natürlich mit einer guten Facette, aber trotzdem ein Serienkiller, beziehungsweise ein Auftragsmörder.
Ja klar, aber ne, du verstehst schon, was
ich meine. Er hat definitiv also, dieses Mr. Nice Guy-Image und ich, Lieblingsschauspieler ist jetzt so super subjektiv, weil natürlich ist Daniel Day-Lewis viel krasser oder so, weißt du, oder andere Kaliber oder De Niro oder so oder
Pacino. Ja, ja, ich denke so. Da halt auch gerade an Christian Bale, was man von dem schon alles gesehen hat.
Ja, klar.
Also
selbst so Leute wie Jack Gyllenhaal,
der kann alles.
Selbst so Leute wie Jack Gyllenhaal, den Leon nicht leiden kann, wenn ich den in Nightcrawler sehe, denke ich so, alles sowas,
was Tom Hanks
nicht spielen kann.
Also überkrass. Ja, die Performance ist übel, ja.
Aber es ist irgendwie das Gesamtpaket. Es sind einfach, er hat einfach zu viele 10-Punkte-Filme. Er hat Filme gedreht, die ich liebe. Ich mag den privat, wie der sich gibt, weißt du, dass er irgendwie so einen Besoffenen crasht und ein Selfie mit ihm macht, weißt du, der gerade irgendwie in so einer Kneipe einschläft neben seinen Kumpels und dass er so für jeden Scheiß zu haben ist und dass er eben so dieser Mr. Nice Guy ist und der ist mir irgendwie persönlich halt sehr sympathisch und deswegen habe ich ein Herz halt für seine Filme so, unabhängig davon, dass es natürlich skillmäßig bestimmt andere Schauspieler gibt, die noch besser sind als er, aber Alter, was der für Facetten bis jetzt an den Tag gelegt hat von, wenn du seine Filmografie guckst, von Philadelphia über Castaway, Forrest Gump bis hin zu den Komödien, die er gedreht hat. Also, der hat schon wirklich eine Menge gezeigt, was der drauf hat. Ich meine, der war mehrfach für einen Oscar nominiert. Das kommt schon nicht von irgendwoher. Also.
Ja,
und der ist halt immer glaubwürdig. Der war halt noch nie in einem Film so, dass du sagst, Alter, nee, das nimmst du ihm nicht ab.
Ey, da würde ich sogar mitgehen. So. Ja. Also, ich fand ihn auch in Captain Phillips echt geil und so. Und ich wüsste auch nicht. Also, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, den ich scheiße fand, weil Tom Hanks da mitspielt oder dass der das irgendwie schlechter gemacht hätte oder so.
Er wertet einen eher auf, ja.
Ja, eben, also da würde ich auch schon mitgehen, aber so, ich habe mich halt immer gefragt, weil also der ist halt so für mich so also also irgendwie geht der immer.
Der ist so solide, es klingt so solide in deiner Wahrnehmung. Also so von wegen so guter Schauspieler, aber nicht ganz oben.
Ja, der ist halt so eine Bank, weißt du?
Er ist eine Bank,
so, auf den kannst du dich halt irgendwie verlassen, so, aber ich finde, der hat auch, also aus meiner Sicht noch nie eine Performance abgeliefert, wo ich irgendwie, also Gänsehaut hatte, als ich ihm dazu geguckt habe, so. Also das ist tatsächlich, glaube ich, noch nie passiert.
Wüsste Alter, aber Philadelphia und Castaway, also ich...
Ja, Philadelphia habe ich halt nie gesehen.
Ach, den hast du nicht gesehen,
okay. Eher durchschnittlich.
Fandst du durchschnittlich, okay.
Gut, ja, Castaway war nicht so
meins. Das ist für mich eine 10 zum Beispiel.
Ja, ich weiß.
Den liebe ich. Und ich meine, da hat er in dem Film von molliger Paketzusteller bis komplett abgemagert, zeigt er die komplette Facette in einem Film. Ey.
Ja, also, klar. Also da auch da wieder so, da liegt es halt nicht an Tom Hanks, sondern für mich mehr an der Erzählung des Films.
Aber er ist ein Typ natürlich so, weißt du, er ist natürlich dieser sympathische, zugängliche Typ, den alle mögen, so Mr. Nice Guy. Also das würde ich natürlich nicht widersprechen, dass der das nicht bedient. Aber wie er es bedient, macht er schon gut. Also er ist nicht für mich der krasseste Schauspieler der Welt. Da gibt es ganz andere Kaliber, ohne Frage. Aber er ist einfach der Beste. Er ist Tom Hanks.
Okay.
Das wäre mein Fazit.
Ja.
Gut. Und deswegen hier ein Film mit ihm. Habe ich in diesem Jahr zu selten bedient. Deswegen dachte ich, bringe zu Ende des Jahres nochmal The Green Mile. Und jetzt bin ich gespannt, was du jetzt noch freestylst. Hast du was gefunden?
Ja, ich habe ein paar Sachen im Angebot. Also würde es mir einen Riesengefallen tun, wenn es Music by John Williams sein könnte. Habt ihr den schon? Oder
nee, den haben wir noch nicht. Das ist die Doku, oder?
Ja.
Ja, den kannst du gerne besprechen.
Das würde gehen? Ja, okay. Sehr gut. Weil den habe ich auch noch am freshesten auf dem Schirm.
Cool.
Also Trivia und so habe ich jetzt nicht. Und Regisseur und so muss ich auch alles improvisieren. Aber genau. Ist eine Doku, für die ich jetzt extra noch mal irgendwie mein Disney-Plus-Abo zum Ende des Jahres irgendwie noch mal für einen Monat aktiviert habe. Mhm. Weil natürlich John Williams einfach ein absoluter Gott ist. Und ich würde auch sagen, mit Abstand, also nee, nicht mit großem Abstand zu Ennio Morricone, aber schon auf Platz 1 meiner Lieblingsfilmkomponisten und ich würde sogar sagen, meiner Lieblingsmusiker. Also, weil John Williams finde ich einfach genial. Also ich finde bis heute, dass das Machtthema aus Star Wars ist das Beste, was an Musik jemals geschrieben wurde. Es gibt nichts, was mich immer und immer wieder so emotional berührt, so, also ich muss einfach basically jedes Mal heulen, wenn ich die Scheiße höre. Mhm. Und Genau, wenn dann irgendwie eine Doku darüber rauskommt, über diesen Menschen, dann muss ich das natürlich sofort sehen. An dieser Stelle kann ich auch kurz erzählen, diese Ennio Morricone-Doku, die letztes Jahr rausgekommen ist, die einfach nur Ennio heißt.
Ja. Bitte? Ja, genau, die heißt nur Ennio, ja.
Die ist mega, hast du die gesehen?
Nee, immer noch nicht.
Ey, musst du gucken, das komplett geisteskrank und eben auch relativ ausführlich, also auch die hätte noch länger gehen können, aber die geht, glaube ich, 2 Stunden, 25 Minuten sowas. Mhm. Diese hier geht jetzt nur 106 Minuten und da hätte für mich viel mehr reingekonnt. Genau, ist von, ich habe keine Ahnung, wie man den oder die ausspricht, Laurent Buzzero oder so. Kann man gerade gucken, hat der oder die, ich weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, noch irgendwas gemacht? Ich guck mal kurz bei Letterboxd. Auf das Bild ist es ein Mann und ach genau, der hat die Doku über Taxi Driver gemacht. Genau, Making Doku, Taxi Driver. Ja, ja, also der Making Taxi Driver. Ich weiß gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ist die auf der Blu-ray drauf? Vielleicht gibt's die auch bei YouTube. Keine Ahnung, kann ich empfehlen. Und was ich auch noch gerade sehe, ist, der hat die Indiana Jones Doku auf Disney Plus gemacht. Die habe ich auch gesehen. Die war auch ganz geil, ehrlich gesagt. Kann man sich echt mal geben. Die heißt, warte, ich guck kurz. Timeless Heroes, Indiana Jones und Harrison Ford. Und da geht's halt so darum, wie wie Harrison Ford halt quasi mit dieser Rolle verschmolzen ist und so. Mhm. Und so ein bisschen, wie er das von Teil zu Teil gehandhabt.
Aber wieder John Williams.
Rolle und so. Ja, genau. Und natürlich ist das hier auch Thema. Mhm. Da kommen natürlich jetzt, ne, also er selbst kommt zu Wort in dieser Doku. Ist natürlich einfach eine Doku über sein Leben. Ne? Also so sein komplettes Lebenswerk im Grunde. Die gehen zurück bis in früheste Kindheit. Und ja, genau, reißen das dann relativ schnell ab, aber du bekommst eigentlich einen ganz guten Überblick und natürlich wird halt auch immer wieder gezeigt oder erklärt, wie er zu diesem und jenem Projekt gekommen ist, was er sich dabei gedacht hat, wen er da getroffen hat, seine Freundschaft zu Spielberg und Lucas und all diese Dinge. Und genau, die kommen dann natürlich halt auch alle zu Wort, ne? Also eben er selbst, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Kate Capshaw, was weiß ich, wer hier alles noch dabei ist.
Also so klassische Talking Heads.
Ja, genau. Seth MacFarlane kommt noch zu Wort, Ron Howard, was weiß ich wer. Mhm. Genau. Und ja, also macht tatsächlich Spaß. Also für mich, also das ist halt richtig krass gewesen. Ne? Also ich sag gerade, das macht Spaß, ist komplett untertrieben. Also diese Doku geht halt eben 100 Minuten und ich glaube, ich habe ab der Hälfte, so nach 50 Minuten, habe ich danach im Grunde durchgängig geheult, weil innerhalb dieser 50 Minuten reißen die so ein bisschen seinen Werdegang ab. Also halt so eben Kindheit und genau, dass er dann irgendwie Klavier gespielt hat und dann so nach und nach irgendwie ans Komponieren gekommen ist. Und also das ist auch so krass, was du dann so mitbekommst, wo er halt so irgendwie als Side-Composer quasi dabei war. So, das habe ich mir jetzt ärgerlicherweise natürlich nicht gemerkt, deswegen kann ich euch das jetzt gerade nicht sagen. Aber das waren riesige Filme, wirklich große Filme, wo ich so gedacht habe, so was, Alter, der hat da irgendwie die Musik gemacht. Also ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der das war, aber Spartacus oder so, also auf jeden Fall irgendwas in der Größenordnung und zu der Zeit halt auch schon. Also völlig irre. Und irgendwann hat er halt eigene Sachen dann eben veröffentlicht und wurde halt gebucht. Weil, also er hatte halt das Glück, dass er damals, ich weiß gar nicht, in New York gewohnt hat oder so. Und dann sind seine Eltern halt irgendwie nach L.A. gezogen und sein Vater war auch schon in einem Filmorchester und hat da irgendwie Sachen eingespielt. Genau, und darüber hat er dann halt so diese Connection gekriegt und dann sollte er halt irgendwie mal dirigieren, hat das dann halt gemacht und dann sollte er was schreiben und dann hat er das irgendwie auch gemacht und irgendwie hat er sich das alles so ein bisschen autodidaktisch halt quasi, also ne, natürlich, der hatte halt irgendwie jahrelang Klavierunterricht und so und wusste, was er da tut, aber halt so dieses Ganze, okay, ich komponiere das jetzt alles selbst und so, ne, ist jetzt nicht, dass nicht so, dass er Komposition studiert hätte oder so, sondern das halt einfach eine Mischung aus Talent und Effort. Krass. So, ne? Also halt, wo du halt einfach irgendwie Zeit, Arbeit und Leidenschaft irgendwie reinsteckst.
Das finde ich immer faszinierend, diese Autodidakte, die sich das so selbst aneignen, finde ich Wahnsinn.
Ja, das finde ich auch krass. Also, weil das
keine Ding Noten ist halt lesen so, und so und ja. Komponieren irgendwelche Meisterwerke.
Ja, eben. Also das eine ist halt auch so, es gibt ja auch Leute, die ein Musikinstrument perfekt spielen können und keine einzige Note lesen können. Gibt's ja auch. Mhm. Auf der anderen Seite gibt's dann halt aber auch so Leute, die dann halt eben wie ein John Williams so, der kann halt dann Klaviernoten lesen und spielen und wahrscheinlich kann er die auch schreiben. Aber das ist ja nochmal 20 Nummern härter, wenn du halt irgendwie dich wirklich an orchestrale Kompositionen machst oder halt auch an Jazz oder so, weil da hat er nämlich eigentlich mit angefangen, dass er halt so Jazz-Sachen eigentlich komponiert hat auch.
Okay.
Genau, und ja, dann ist er dann halt irgendwann in Los Angeles eben gelandet und dann, das wird alles so in diesen ersten 50 Minuten erzählt und ab da geht's im Grunde weitestgehend darum, was er sich so wo gedacht hat. Ne? Also so zum Beispiel erzählt er und Spielberg erzählen dann halt beide mal, wie das war, als er ihm das erste Mal auf dem Klavier die Melodie von Der Weiße Hai vorgespielt hat, das Hauptthema. Nur diese zwei Noten. Mhm. So, und dann erzählen die das halt aus unterschiedlicher Sichtweise. So, weil Spielberg was völlig anderes erwartet hatte. Der wollte da so Piratenabenteuermusik da drunter liegen haben. Da hat John Williams gesagt, das ist komplett scheiße, das machen wir nicht. Und dann hat er ihm das vorgespielt. Und da waren die ja auch noch nicht so ultra gut befreundet. So, und dann hat er gesagt, er dachte, er geht jetzt. So, er spielt ihm das jetzt vor, er rafft es nicht und geht halt. Und das ist total interessant, so diese ja, also diese Freundschaft irgendwie zu beobachten oder dann halt auch mal zu hören, so wie die das irgendwie empfunden haben oder so. Richtig emotional wird's dann natürlich irgendwie, wenn die beiden halt erzählen, wie er ihnen das Hauptthema von Schindlers Liste das erste Mal gezeigt hat, weil das halt, also weil das halt einfach krass ist, weil die halt auch vorher, so hatte John Williams noch gesagt, er kann, also Spielberg ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, ich brauche für diesen Film Soundtrack. Da hat John Williams gesagt, ich kann das nicht machen. Du brauchst jemanden, der besser ist als ich. Woraufhin Spielberg halt zu ihm gesagt hat, das weiß ich, aber die sind leider alle tot. Womit er ihm natürlich auch sagt, so Alter, du bist der Beste gerade. Mhm, und ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Und ich weiß nicht, finde ich irgendwie cool. Das haben die bei irgendeinem Panel erzählt und dieser Ausschnitt ist da auch drin. Ich weiß nicht, ob es Comic-Con war oder was, keine Ahnung. Aber
mega.
Genau, also total sympathisch, interessant, macht echt Spaß zu gucken. Und dann hast du halt auch die Regisseure von den jeweiligen Filmen, von denen jetzt irgendwie die Themen da besprochen werden und so, die kommen dann teilweise auch zu Wort und erklären halt, wie sie das empfunden haben. Oder er erklärt halt auch, was er sich dabei gedacht hat, wie die Melodie verläuft und so. Und bei jedem, wirklich bei jedem, habe ich da gesessen und habe gedacht, ja Mann, endlich sagt das mal einer. Und hab wirklich einfach angefangen loszuheulen, weil ich das so geil fand, dass andere Leute das auch so empfinden, dass das auch das mit denen macht und so, weil, weiß ich nicht, so das freut mich dann einfach, weil du also irgendwie sowas hast, was irgendwie für dich ist, aber du teilst es dann irgendwie doch mit anderen und so. Also ich finde das total faszinierend, wie die Musik von diesem Menschen mich berührt. Und das war wirklich krass. Also ich habe den jetzt halt geguckt, um mich auf meine Top 10 des Jahres vorzubereiten, auf die Aufnahme, die wir da irgendwie vorhaben. Und dachte mir, der könnte eventuell drin landen. Und so viel kann ich sagen, der ist drin gelandet.
Er ist drin gelandet, ja.
Ja, weil der war wirklich gut, ist super kurzweilig, 100 Minuten. Wie gesagt, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, aber das kann ich dem Film eigentlich auch nicht ankreiden, ist, das hätte 4 Stunden gehen können, wenn das so erzählt ist. Und ich hätte mir das angeguckt. Und hätte es geil gefunden. Also, weil es einfach krass ist.
Jo. Aber die Information ist richtig. Ich meine, er ist ja jetzt über 90 und so. Hat er sich mit Fablemans, habe ich das richtig erinnert, dass er sich da verabschiedet hat von der Filmmusik? Oder?
Boah, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Filmmusik macht er nicht mehr. Wenn wir ganz großes Glück haben, da kann ich mich schon mal anmelden, dann
haben wir
die Möglichkeit, ihn nächstes Jahr nochmal im Juni in Berlin zu sehen.
Das habe ich auch gehört.
Jo.
Das wäre natürlich
Reminder, krass. Reminder für den Vorverkauf ist schon gestellt.
Sehr gut. Ja, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei.
Kannst ey, das wirklich, wenn das passiert, ey, dann, also ich schwöre dir, wenn das passiert, wenn ich das live sehe, wenn ich diesen Mann da live sehe und ich werde mir safe die besten Tickets kaufen, die ich irgendwo kriegen kann, wirklich so, ich werde niemals wieder in meinem Leben so heulen und habe auch noch nie so geheult wie da.
Ja, dann kauf dir die teuren Tickets, dann sparst du zumindest Geld, was das Hotel angeht, weil du hast natürlich hier immer eine Couch zum Crashen, wenn du in der Stadt bist, weißt ja.
Ja, das finde ich auf jeden Fall geil. Wenn wir da irgendwie alle zusammen hingehen, finde ich mega.
Ich bin definitiv am Start, also ich bin ja sowieso, also gerade so was Konzerte angeht, ich bin dann so zu Allstars gegangen, wo ich nicht sicher war, wie lange die noch performen, wie lange die noch stehen, so weißt du, so und hab mir dann so Peter Gabriel angeguckt und Jackson Brown habe ich gesehen, der ist tatsächlich irgendwie 2 Jahre später gestorben, war bei Bob Dylan und diese ganzen Allstars, Elton John und so, also auch so welche, wo ich jetzt nicht sage, ich bin jetzt der überkrasse Fan, aber ich wollte die halt alle nochmal sehen, Sting und so, solange die noch performen.
Ja, klar, Alter.
Die ganzen 80er sind ja. Ja, eben, die ganzen 80er sind ja plötzlich gestorben, so, weißt du, und zwar, das sind Leute, die teilweise jetzt in meinem Alter sind, wo ich denke so, Alter, wo sind die alle hin?
Ja. Also Dio würde mir da einfallen, den habe ich mit Heaven and Hell dann noch gesehen. Das war das allerletzte Konzert, was er jemals gespielt hat, ja, war krass, 2010. Ein halbes Jahr später ist er an Krebs verstorben. Oder halt auch Motorhead natürlich, ne?
Also, ja, Lemmy.
Ich meine, weiß ich, bei Lemmy kam es halt relativ plötzlich, aber ich meine, gut, bei dem Lifestyle hätte man es auch erwarten können, ehrlich gesagt.
Ja, gut, jetzt hast du so Leute wie Ozzy Osbourne und Keith Richards, Alter, die stehen mit 120 auf der Bühne. Da hättest du gesagt, okay, die verabschieden sich vor 30 Jahren schon.
Ja, gut, aber bei Ozzy Osbourne, ich weiß nicht, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich hätte sogar die Gelegenheit gehabt, den irgendwie live zu sehen und so. Und
das ist ein ziemliches Wrack, ja.
Hab gedacht, ey, der Typ ist halt nur noch ein Schatten seiner selbst. Ne? Ja. Also ich feiere ihn und auch seine Biografie und so, ist eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, ist absolut geil. Mhm. Aber ich weiß nicht, Alter, dann steht er da, nuschelt das vom Teleprompter ab.
Ja, eben. Also, das ist auch nicht das Wahre. Ich habe mir halt ein Meatloaf-Konzert mal angeguckt, weil der Typ ist halt auch ein mega krasser Sänger gewesen, weißt du? Und dann habe ich mir irgendwann mal so ein späteres Konzert angeguckt und dachte so, Alter, nee, das ist nur noch ein Schatten seiner selbst, weißt du, er kriegt irgendwie keinen Ton mehr gerade hin und
ja, ist ja auch klar, ne? Das also ist nicht in dem cool. Alter, so ich meine, Stimme wird halt nicht mehr besser. So, und die Range kriegst du ja auch nicht mehr hin. Ne? Ich hatte das auch bei, wie heißt denn jetzt noch? Der Sänger von Iron Maiden, Bruce Dickinson?
Bruce Dickinson ist das, ja.
Ja. Genau, also der halt auch, ne? Ich meine, gut, da kann man mit Technik noch viel rausholen, indem man da Hall raufhaut, so, und das ein bisschen pitcht. Aber.
Ja gut, gerade die Sänger, so die halt so ein bisschen screamy sind bei dem Hairspray Metal und so, da wird schon schwierig so. Axl Rose war halt auch nicht mehr geil bei den letzten ganzen Roses-Konzerten.
Ja, Rob Halford genauso.
Ja.
Bei Priest, ne? Also ja, da ich glaube auch, da wird's dann halt schwierig. Wie gesagt, Maiden und so habe ich noch live gesehen. Ist schon geil, aber Ozzy Osbourne wirklich, also
muss nicht
da,
sein.
Da, ja, da habe ich mich wirklich aktiv dagegen entschieden, weil ich so dachte, boah, Alter, das versaut mir diesen Typen.
Aber es geht tatsächlich, also mir geht's tatsächlich um das, ich erwarte da jetzt nicht die Mega-Performance, sondern mir geht's tatsächlich darum, die Leute nochmal live zu sehen. So, das ist dann schon irgendwie so. Ich habe ja Jerry Lee Lewis habe ich sogar nochmal gesehen auf der Bühne irgendwann. Ach,
krass,
mal.
Krass, okay.
In den 90ern so, wo ich auch froh bin, den nochmal live gesehen zu haben, weißt du? Ich meine, der ist ja schon gut alt geworden, aber
ja, klar.
Bei so einem Leuten weißt du halt nicht, wie lange die noch performen oder wie lange es die noch gibt.
Ja, eben, beim Ennio Morricone war es ja auch so. Ja. Das war halt die letzte Tour, wo ich ihn nochmal sehen konnte und so. Und das war absolutes Highlight. Also.
Ja, bist du froh, da hingegangen zu sein, siehst du?
Ja, ja, klar. Also war super, super cooles Wochenende sowieso. Ich weiß auch, wir waren in Berlin, haben uns da irgendwie ein Hotelzimmer genommen und den Abend vorher haben wir den ersten, hier, wie heißt der, Into the Spider-Verse.
Ja.
Erstes Spider-Man-Comic-Dings. Ja. Genau, den haben wir da im Kino gesehen. Das weiß ich noch. Und am nächsten Tag war Ennio Morricone. Das war richtig geil.
Nicht schlecht.
Ja.
Berlin ist doch immer eine Reise wert, siehst du?
Ja. Na,
mehr oder weniger.
Ja, ich finde halt die Stadt nicht so schön so. Aber ja, wenn ich da bin, habe ich eigentlich generell eine gute Zeit. Das ist wohl wahr.
Ja, siehst du. Der Hamburger findet Berlin nicht schön. Fick dich.
Ja, gut. Ist das jetzt so edgy, Berlin nicht schön zu finden?
Ist wahrscheinlich.
Ist das also finden nicht selbst die Berliner Berlin nicht schön?
Das sind nur die Hipster, die Berlin nicht schön finden.
Ach so.
Mit denen darfst du uns nicht auf eine Stufe stellen.
Okay,
natürlich ist Berlin schön.
Niemals machen.
Aber ja, umgekehrt ist es so, dass die Berliner sich auf jeden Fall mit Hamburg anfreunden können. Und jeder Berliner sagt so, wenn ich in eine andere Großstadt in Deutschland ziehen würde, wäre es wahrscheinlich Hamburg. Aber komischerweise.
Ja, ist auch geil.
Ja, es stößt aber nicht so auf Gegenliebe. So. Die Hamburger sagen nicht so von wegen, ja, wenn ich woanders hinziehen würde, wäre es Berlin. Sondern es ist immer nur so, es ist eine sehr einseitige Liebe auf jeden Fall.
Doch, also das würde ich schon sagen, aber halt so? Auch mehr aus Mangel an Alternativen. So, weil die anderen Großstädte, die finde ich halt noch viel beschissener. Also ich würde.
München zeigt
dich. What the fuck, was soll ich in München, Alter? Ja, genau, Alter. Da jeden scheiß Tag irgendwie mit einem Söder Plakat begrüßt werden, Alter.
Ja, da könntest du mal ein bisschen politisch mal ein bisschen was aufmischen, auf jeden Fall in München.
Ja, gut, wahrscheinlich werde ich direkt an der Ländergrenze verhaftet.
Wahrscheinlich.
Also,
da hättest du eine Herausforderung. Keine Ahnung,
Köln finde ich jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Weiß nicht.
Lass mal alle Städte dissen, wo unsere Supporter jetzt herkommen, dann.
Ja, hast du da was?
Haben wir eine Herausforderung? Ja, ein paar weiß ich auf jeden Fall, ja.
Bremen ist auch richtig hässlich.
Bremer Wichser auf jeden Fall, auch alles Spasten. Mhm. Stimmt. Ja. Und wo sie sonst noch alle herkommen.
Mehr Städte kenne ich auch gar nicht.
Nee, das sind doch alle Städte, wo ich noch nicht war. Insofern alles Vorurteile. Aber Osnabrück ist voll schön, wo Dennis wohnt. Oder?
Was?
Osnabrück war echt eine Reise wert, wo Dennis wohnt. Osnabrück.
Ja, aber halt auch nur, weil Dennis halt ein geiles Haus hat und wir mit geilen Leuten da waren. Ansonsten ist Osnabrück auch richtig scheiße.
Was anderes habe ich auch nicht gesehen von Osnabrück. Das war ja tatsächlich nur der Haus und der Garten. Und der war schön.
Ja gut, viel mehr ist da halt auch nicht, ehrlicherweise. So. Also ich weiß, ich hatte damals eine Freundin, die in Osnabrück gewohnt hat und das war wirklich, also so eine lame Stadt.
Ich bezweifle jetzt auch, dass Alessandro Bielefeld jetzt so mega krass ist, dass man da jetzt unbedingt hin muss und sich die Stadt ist jetzt angucken, weil das so geil ist.
Ist es auch wirklich nicht.
Ja, gut. So, also Supporterschaft vielleicht oder Hörerschaft, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für uns, dass ihr sagt, okay, ja gut, hier könnt ihr mal hin.
Ja, ist oder cool. Wenn euch auch nichts einfällt, umziehen. Ne?
Ja, umziehen geht. Mhm. Gut, zurück zu Music by John Williams. Aus welchem Jahr ist die? Die ist frisch, oder? 2024?
Ja, die ist gerade released worden. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor einem Monat oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das groß vorher angekündigt wurde. Ich habe das irgendwie so nur mitbekommen, weil irgendwie ein paar Leute plötzlich diese Doku irgendwie bei Letterboxd gelockt haben.
Ja, und, da wurde man ein bisschen aufmerksam drauf. Ja.
Aus Interesse klickst du dann halt mal rauf, siehst, das Ding ist neu und gerade bei Disney Plus so und dann denkst du dir, ja gut, okay, das nehme ich jetzt noch mit für die Jahresliste. Mhm. So, weil, also, ne, nochmal, ich bin halt Fan, so, ich gucke mir das an oder sehe, was das ist und ja, weiß halt, dass das Potenzial hat, einfach weil ich weiß, dass mich das emotional einfach mega kickt. Also, das hätte wahrscheinlich halt auch durchschnittlich sein können und ich würde es trotzdem geil finden irgendwie. Mhm.
Das ist so einer, ich habe Stephen King auch vorhin erwähnt, so, weißt du, als Autor, der hätte schon vor 50 Büchern, hätte er aufhören können zu schreiben. Und der hätte so eine Legacy hinterlassen, weißt du, so an Werken, die er rausgebracht hat, die ihn schon unsterblich gemacht haben. Und der Typ schreibt immer noch. Mhm. Und John Williams ist halt auch einer, den hättest du mit Superman, weißt du, und Star Wars und Indiana Jones, hätte er schon in Rente gehen können. Und der wäre immer noch einer der krassesten Filmkomponisten aller Zeiten. Und dann kam danach noch Jurassic Park und Co., so, wo du denkst, so, Alter, okay, der hat immer noch einen raufgelegt, so, und hat in jedem Jahrzehnt und König der Löwen und so. Und hat, nee, König der Löwen war er nicht, wa? War er das auch?
Nee, das war Hans Zimmer.
Das war Hans Zimmer, richtig, zusammen. Genau, König der Löwen. Aber trotzdem, in anderen Filmen hat er definitiv immer noch weitergemacht und hat dann nochmal die Messlatte noch höher gepackt. Also ist schon ein krasser Typ.
Und ich finde das auch immer so krass, wie selbstkritisch diese Leute dann sind. Ne? Also weil, ich meine, das sind Künstler, ne? Also sowohl er als halt auch Ennio Morricone, als auch irgendwie jeder andere, Hans Zimmer, weiß was ich, you name it. Aber du bist natürlich, wenn du Musik auf einen Film komponierst, gerade wenn du das irgendwie so mit Leitmotivtechnik und so machst, also was halt so aus der Oper kommt und so, das macht er ja viel, bist du natürlich krass limitiert, ne? Weil du musst halt irgendwie immer oder mitunter halt auch einen Kompromiss finden, aus wie lange zeigst du jetzt das Bild, damit das irgendwie noch alles zu dem Score passt. Wenn da irgendwie was im Schnitt geändert wird, dann musst du theoretisch die Musik wieder anpassen und so weiter und so fort. Das heißt, du bist nie so hundertprozentig frei. Und deswegen sind die halt auch irgendwie immer so super krass selbstkritisch, dass sie so sagen, ja, also das, dies, das, jenes, dieses Theme hier, so, das hätte ich irgendwie besser machen können oder sowieso. Also sagt zum Beispiel Ennio Morricone über den Soundtrack von Die Unbestechlichen, heißt er so?
Ja, The Untouchables.
Ja, genau, richtig. Ja. Da hat er sechs Themen hat er dafür geschrieben und hat die an De Palma geschickt. Und hat dazu geschrieben, bitte nimm nicht das Sechste, das mag ich am wenigsten. Das und das ist das, was im Film gelandet ist. Mhm. Und ich kann mir da keine andere Musik zu vorstellen. Und der Typ, der das gemacht hat, sagt, ich habe fünf bessere. Mhm. So, also wie krass ist das? Oder halt auch jetzt hier John Williams, der dann da halt sagt und gar nicht so unbedingt irgendwas schlecht redet oder sagt, das hätte ich anders gemacht oder sowieso. Aber wo er so sagt, so in ganz Star Wars, ich glaube, er sagt sogar wortwörtlich, in ganz Star Wars gibt es eine Melodie, die er für so gut hält, dass er sie nicht verändern würde. Und das, rate mal, was würdest du denken, was es ist?
Nochmal jetzt, also.
Naja, also, wenn er ganz frei wäre, basically, glaube ich, sagt er da so sinngemäß, dann hätte er in Star Wars einiges anders gemacht, musikalisch. So, aber es gibt ein Thema, was er für die Ursprungstrilogie geschrieben hat, wo er sagt, da würde ich nichts dran ändern. So, das ist eigentlich perfekt, so wie es ist.
Na, wahrscheinlich der Emperor March.
Nee, ist nicht der Imperial March, nee.
Ist er nicht?
Nee, also ich hätte mir bei jedem vorstellen können, das muss es sein. Ich hätte halt als erstes an das Machtthema gedacht, dann direkt an den Imperial March, aber nein, es ist das Yoda-Theme.
Ach, das Yoda-Theme ist es, okay.
Ja. Das sagt er. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was er da sagt, so, dann ist das sein Liebstes und das, was er nicht ändern würde.
Abgefahren.
Und das finde ich so krass, Alter, wie selbstkritisch diese Leute sind, weil Alter, überleg mal, was das mit hunderten Millionen von Menschen gemacht hat, diese Musik. Wie krass. Und die sagen halt, ich könnte das besser. So, das ist mir da so abgefahren. Das ist krass, ey. Ja.
Ja, die haben ja auch, also so diese großen Komponisten haben ja auch 100, also jetzt mal runtergebrochen, 100 eigene Credits und dann gibt es noch 500 weitere Credits, wo die Musik von denen noch eingesetzt worden ist.
Ja, weißt du?
wo der Imperial March dann irgendwie bei Family Guy nochmal benutzt worden ist oder in dem Film nochmal auftaucht und so. Das ist ja so krass, ey.
Was für, ja, auch auf was sie dann halt auch so popkulturell und so beeinflusst haben. Ja, so gerade Ennio Morricone, Alter, dass dann halt irgendwie so Metallica jedes Mal zu Ecstasy of Gold auf die Bühne gehen und so. Also das ist ja so krass, was es da für Überschneidungen hat, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist so, es wird ja manchmal unterschieden so zwischen Unterhaltungsmusik und ernster Musik so. Mhm. Und ich finde, das sind so Leute, also John Williams, Ennio Morricone, die das alles so aufgebrochen haben, die halt irgendwie aus dem Jazz kommen. Im Morricone kommt aus der Avantgarde eigentlich. Mhm. So, der hat atonale Zwölftonmusik gemacht. So, da ist nichts mit Melodien. Mhm. Er sagt auch, bis zu seinem Tod hat er gesagt, er hasst Melodien. Und alle anderen sagen, das kann eigentlich nicht sein, weil wenn du das hassen würdest, könntest du das niemals so gut schreiben. Und ich meine, der hat ja bis heute Leute beeinflusst, so Coolio hat irgendwie einen Track mit Ecstasy of Gold gesampelt und was weiß ich nicht alles. Also in welche Bereiche das alles reingeht, und ich finde das so cool, dass diese Unterscheidung da zwischen ernster und Unterhaltungsmusik einfach aufgebrochen wird durch sowas. Mhm. Durch solche Menschen, die halt irgendwie alle erreichen mit ihrem Scheiß.
Definitiv. Ja, das war mit Abstand auch bei eurem Fragenkatalog von, ja, hier Filme von den Gästen, die ihr den immer präsentiert, also so Morricone oder Williams war auf jeden Fall, glaube ich, die knackigste Frage, die ich zu beantworten
hatte. Für mich auch auf jeden Fall. Ich muss halt am Ende John Williams sagen, so, weil es einfach, also, weil ich ihn auch mehr mit meiner Kindheit verbinde vielleicht, weil ich das einfach früher kennengelernt habe, sowohl den Namen als auch die Musik, weil also der so Jurassic Park Score war damals die allererste Soundtrack-CD, die ich jemals hatte, so da war ich 7 oder sowas.
Ja, du bist halt Kommerz, was willst du machen? So? Ich hab halt,
ja, ist so.
Und ich habe halt natürlich ein Herz für John Williams, aber irgendwie, ich mag halt an Ennio Morricone, dass er so Argento-Filme und so, weißt du, dass er die Musik da geschrieben hat. Da bin ich halt so.
Ey.
Und Belmondo-Filme und so, da denke ich so, Alter, wie geil ist das, dass der da die Filmmusiken geschrieben hat von diesen ganzen kleineren Film meiner Kindheit und so, das finde ich halt auch mega.
Ja, aber eben, die kennst du halt auch aus deiner Kindheit.
Ja, ne? Eben, ja, klar.
Ja, siehst du?
Aber
ja,
ich kenne halt auch Star Wars und Indiana Jones aus meiner Kindheit, aber das ist mir so, das ist ja, mir aber die zu offensichtliche
Kindheit?
Antwort.
Wie alt warst du denn Mitte 90er?
Was?
Mitte 90er, Mitte 80er oder so.
Wie alt ich da war?
Ja.
10 oder so.
Ach so, ja, na gut. Und die hast du damals auch schon gesehen dann?
Einige, ja, viel. Klar, ja, kannte ich mit 10 Indiana Jones und Star Wars, logisch. Mit denen bin ich groß geworden.
Ja,
ja, also so Sachen wie Jaws und so, die habe ich vielleicht ein bisschen später gesehen, aber
ja,
so die großen, also, Klassiker. Superman habe ich auf jeden Fall auch als kleines Kind gesehen.
Oh, nimmt auch einen Teil in der Doku ein, auf jeden Fall, wird auch kurz drüber gesprochen. Also sowieso, ich glaube, alle großen Filme und Franchises machen sie. Also Superman ist drin, Star Wars natürlich drin, Indiana Jones ist drin, für die Jüngeren ist noch Harry Potter mit drin. Mhm. Genau.
Bin gespannt,
gucken wir das mal an. Hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel, dass er da einen Score gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber da auch super interessant, was er erklärt, wie er dieses Hauptthema geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat. Mhm. Das ist schon cool. Also und du hörst es halt auch, wenn er das erklärt, denkst du so, ja, auf jeden Fall ist das so. Genau das hast du dir dabei gedacht und genau das kommt am Ende an. Ob ich den Film nun mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber musikalisch deliverst du.
Krasser Typ einfach.
Ja, auf jeden. Genie halt. Genau, ja, also Punkte habe ich jetzt natürlich gar nicht parat. Wenn du überbrückst, kann ich das nochmal kurz raussuchen?
Ja, ich überbrücke und weise dann darauf hin, dass wir am Sonntag eine weitere Supporter-Episode bringen. Und da werden wir natürlich jetzt durch die Episode, wo Lee ausfällt, werden wir natürlich da geballt ein paar Auftragsfilme unterbringen. Das kann ich schon mal erwähnen. Aber was ich definitiv erwähnen kann, weil wir haben ja jetzt die Episode 399,5. Kann ich erwähnen, welche vier Filme wir definitiv in der Episode 400 aufgewertet haben. Die haben wir nämlich mittlerweile bekommen. Und da sind folgende Filme dabei. Also einmal Prince of the City. Und dann haben wir noch, warte, lass mich mal kurz gucken. Ich habe das hier notiert, nicht, dass ich Scheiß erzähle. Dann haben wir noch für Kitty Chicago. Und für Finn werden wir besprechen Final Cut. Ladies and Gentlemen heißt der Film, ist von 2012. Und unser Kumpel The Man in the High Castle hat Prince of the City, wie gesagt, genannt, aus dem Jahr 1981. Da freue ich mich auch drauf. Und von Nummer 5 kommt Elvira, Prince of Darkness, 1988. Jetzt horcht auch sicher Mr. Yoshimitsu auf, der den irgendwie nach The Man in the High Castle in den Lostopf geworfen hat. Weil es ist nicht unsere Aufgabe, nochmal zu gucken, ob die Filme da schon drin sind. Insofern wirst du dich vielleicht auch freuen, weil der Film, den du dir gewünscht hast, wird definitiv zwar nicht durch dich rezensiert, aber durch einen Supporter-Kollegen. Insofern kann es euch ja wurscht sein, aber wenn ihr natürlich nicht abgleicht mit der Tabelle, kann sein, dass da das eine oder andere Los doppelt im Lostopf landet. Insofern guckt da rein, sonst verschwendet ihr ein Los oder verdoppelt die Chancen, je nachdem, wie ihr es seht. Aber diese vier Filme folgen dann Episode 400 und weil wir nicht ein Supporter-Special draus machen wollen, werden wahrscheinlich noch das eine oder andere eigene Projekt nochmal mit rezensiert, aber das ist erstmal definitiv das Line-Up. So, genug überbrückt?
Ja,
bin dann ready. Schieß los.
Und zwar Letterboxd sind wir bei 4,0 für, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel am Anfang genannt habe, die Doku ist Music by John Williams.
Hast du.
Genau, also Letterboxd 4,0.
Jetzt versagt die Stimme.
IMDb 8,2 und ein Metascore von soliden 74.
Das ist alles sehr ordentlich, ja. Mhm. Ja, hier schwingt natürlich eine Menge Herz mit, aber ich ist mir sehr sympathisch, dass du dir auch so viele Dokus immer anguckst, wenn dich das Thema interessiert oder diejenigen, die da behandelt werden. Das finde ich auch immer sehr cool. Es gibt ja auch so Leute, die lehnen Dokus halt grundsätzlich immer ab.
Ja, was ich übrigens absolut Quatsch finde, ne? Das kann ich nämlich schon mal anteasen für alle, die sich unseren Jahresrückblick vielleicht anhören möchten. Ich finde, es war ein richtig beschissenes Kinojahr insgesamt.
Das sagen viele.
Aber Dokus, alter Vater, ich glaube, die Hälfte oder mehr als die Hälfte sind Dokus bei mir auf der Liste.
Ah, ja.
Ich habe dieses Jahr richtig viele gute gesehen.
Ordentlich.
Ja.
Na gut.
Also davon, die Angst müsst ihr überwinden, dann seht ihr auch geilen Scheiß, auch in einem schlechten Kino, ja.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das noch für eine 10 reicht, aber ich sage, es ist eine 9.
Nee, wäre die 10 gewesen.
Es wäre die 10 gewesen.
Ja.
Na gut.
Also, weil, nochmal, ne, das ist, wahrscheinlich ist es nicht perfekt. Keine Ahnung, aber ich konnte da, wie gesagt, ab der Hälfte gar nicht mehr drauf achten, weil ich emotional so krass drin war. Ich habe einfach nur geflennt. Es war einfach geil.
Sehr
also
cool.
Nichts. Ja, gut. Ich glaube, nichts stimmt hat dann, mich dieses Jahr so emotional berührt wie das Ding.
Alleine schon da, wo du sagst, dass ich das emotional berührt, hätte ich eigentlich auch zur 10 tendieren müssen, hast du schon recht.
Jo. Naja.
Aber war auch so ein bisschen halb diplomatisch, weil ich habe gesagt, selbst wenn es daneben ist, wenn ich mich einen Punkt verhaue, dann reicht es immer noch für den Sieg. Insofern.
Na, immerhin.
Habe ich Lies Nullrunde zumindest zerschossen, also yes.
Immerhin schaffst du es durch Betrug.
Immerhin schaffe ich es durch Betrug, aber ich habe natürlich nicht mitgeschrieben jetzt, das bin ich natürlich gar nicht gewohnt. Bei Marlo hast du gesagt, wie viele Punkte?
Ja, ich bin 3,5 daneben insgesamt. Ich habe mich bei Dings um einen vertippt. Nee, 2,5 daneben. 2,5 habe ich gesagt bei Marlo, da hast du 4 gesagt.
Und 4 waren es, also bist du da, genau, insgesamt genau, bist du dann 2,5 daneben.
Ja, genau.
2,5 zu 1, das ist kein schlechtes Ergebnis, aber reicht nicht, um mich zu schlagen.
Mhm.
Wenn ich auch mal ein bisschen auftrumpfen darf. Endlich mal jemand, wo ich auch mal ein paar Sprüche machen kann, ja?
I am your God now.
Endlich ist es soweit.
Ist das Dings gewesen? Warte, Mandy?
Nee. Da wirst du nicht drauf kommen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Der ist aus Vampire Nation, den wir neulich mal gesehen haben. Stakeland, diesen Vampirfilm.
Nee, habe ich nie gesehen.
Der ist ganz geil, ja. Also jetzt nicht kein riesen Blockbuster, aber schon ganz cooler Film, den Raff hier aufgewertet hat aus dem Lostopf. Ich mochte den. Mhm. Kam auch bei Lee ganz gut an. Da ist der Sample raus. Ja. So, dann haben wir die Episode im Kasten und hat Spaß gemacht, hoffe ich.
Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung.
Ja, danke fürs spontane Erscheinen und dass du immer wieder hier Spalier stehst und einspringst. Finde ich mega. Und dann sehen wir uns vielleicht mal in Berlin im neuen Jahr.
Ja.
Den Jungs und dir natürlich einen guten Rutsch.
Ja, gleichfalls.
Die schuldet uns ja noch einen Besuch, kannst du ihm ausrichten. Also als wir hier die Serie hatten und euch alle rangeholt haben, inklusive Jan, war ja mit Dietz ein kleines Problem, weil der ja da im Studium Stress war. Und dann kam schon die Sommerpause. Also da, wo er dann Zeit hatte, waren wir schon weg. Und deswegen müssen wir den auch nochmal auf ein Gastepisödchen ranholen.
Also ich würde ihm das gerne mitteilen, aber ich erreiche ihn gerade genauso schlecht wie du.
Reist er wieder um die Welt, oder was?
Nein, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, der muss gerade im Stress sein und so. Egal. Wir hatten Absprachen zu der letzten Folge, was danach passieren soll. Oder halt auch in der Vorbereitung passieren soll. Und ich habe ihm Sprachnachrichten geschickt und sowieso. Und er hat sich das irgendwie alles nicht angehört oder was weiß ich nicht. Und war dann natürlich falsch vorbereitet und hat halt auch die Nachbereitung falsch gemacht. Und dann musste ich das machen. Was auch okay ist, weil er gerade Stress hat. Aber das ist, also ich würde ihm das gerne mitteilen, so, aber das hilft auch nicht.
Na gut, dann leg lieber nicht noch einen drauf, indem du jetzt noch sagst, ja, melde dich mal bei den Banausen, sondern das machen wir dann, wenn er ein bisschen mehr
Nein, ist glaube ich nicht so. Ist glaube also nee, da ist ja jetzt kein Beef oder so, aber es ist halt einfach so, dass er einfach gerade verpeilt ist.
Ja, das ist halt so. Oder halt Classic Dave hat auch mal so eine Weile mit ihm und mir hat mal so die Kommunikation ein bisschen gehakt, weil auf so eine, wenn ihm eine Nachricht schickst, kam so 4 Tage später so random dann irgendwie eine Antwort. Mhm. Dann hast du darauf reagiert, dann kam wieder 2 Tage später irgendwie eine Antwort, wo ich gesagt, Digga, so kriegt man doch keine Planung hin, so, weißt du?
Ja, und dann habe ich mal gesagt, ich bin dass du mal gesagt, auch kein gutes Vorbild. Also das,
ja,
das
ich geht auch mir auch so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so muss man ein bisschen zeitig antworten und jetzt funkt das ein bisschen, weil man muss ja auch Sachen planen und wenn dann 3 Tage später dann eine Reaktion kommt, dann ist es auch schwer, das irgendwie
klar,
hinzukriegen.
Auf jeden.
Aber gut, der war ja auch krank gewesen, aber hat ja auch eine Episode hat er nur zur Hälfte irgendwie gemacht bei euch. Insofern sei ihm ja gegönnt, dass er mal ein bisschen.
Ja, wie gesagt, er ist halt gerade, so Studium geht jetzt langsam zu Ende bei ihm.
Heiße Phase,
ne? So gerade in den finalen Zügen und so und da muss er noch ein bisschen klotzen. Das ist auch okay, aber dann darf er sich halt nicht beschweren, wenn er Sachen falsch vorbereitet und dann alles nochmal machen muss.
Nee, das stimmt, ja.
Ja.
Dann darf er sich darüber nicht beschweren.
Stimmt.
Ja, trotzdem Grüße an die Jungs, an Hermann und den Nachwuchs. Sehr launige Folge auf jeden Fall mit seiner Frau gewesen. Also für diejenigen, die Jungs nicht kennen, ja, hier Filme, die gibt's bei YouTube mit Bild, also unbedingt abonnieren auf allen Kanälen, folgen auf Instagram und wenn ihr uns bewertet, dürft ihr die Jungs auch bewerten. Das sind mal welche, wo wir auch die 5 Sterne gönnen und die volle Punktzahl. Also.
Wunderbar, das können wir natürlich gerne zurückgeben. Eine Sache übrigens noch, weil du hast irgendwann mal in irgendeiner Folge vor ein paar Wochen erzählt, dass wir bei TikTok sind. Sind wir natürlich nicht.
Seid ihr nicht?
Nein. Also ich spiele ehrlich gesagt mit dem Gedanken so, weil keine Ahnung. Einfach mal so ein bisschen linksradikale Propaganda auf einer rechten Plattform senden.
Ist das eine rechte Plattform? Ach so, ja, stimmt.
Ja, voll, auf jeden Fall, Alter. Alles nur, also da sind nur Idioten und Faschos. So, also
okay,
so wie
ich das mitbekommen
habe. Ich habe diese Benutzeroberfläche noch nie gesehen. Ich habe diese App nie auf dem Handy gehabt, nie angeklickt oder sonst was und arbeite ja auch eigentlich so ein bisschen in diesem Social Media Bereich. Mhm. Aber ich verweigere mich dem wirklich, weil wenn ich da halt höre, dass da halt irgendwelche AfD-Kanäle irgendwie krass durch die Decke gehen und was weiß ich nicht und irgendwelche Crypto-Bro-Scheiße und Andrew Tate und was weiß ich nicht, dann weiß ich nicht. Also keine Ahnung, klar, es würde irgendwie Sinn ergeben, da so ein bisschen gegenzuarbeiten, kann man machen, aber boah,
weiß ich nicht. Ja, wir haben ja noch eine Seite auf Facebook tatsächlich, wo wir die Fahne hochhalten. Und da kriege ich auch, wenn ich mich da einlogge, auf der Oberfläche kommen so AfD-Posts und keine Ahnung, und hier böse Onkels Konzertmitschnitte, wo ich denke so, Alter, Digga, wem folge ich denn hier so, dass mir das angezeigt wird?
Ich habe auch irgendwann diesen ganzen Karpeiken aus meiner Stufe damals, so von der Schule und so, alle überall blockiert. Also als ich gesehen habe, was die machen, was sie im Internet teilen, habe ich echt so gedacht, also ist das dumme Scheiße. Es interessiert mich einfach nicht, was du machst. So, und dann lässt man's halt. Und bei Twitter ist es ja gerade genau die gleiche Scheiße. So, also das ist, ich weiß halt auch nicht, ist halt immer die Frage, ne? Soll man da irgendwie genau deshalb dann da rein und dann halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie ein bisschen Unterhaltung bieten, irgendwie was Lustiges machen und irgendwie wenigstens nicht ganz bekloppte Werte vermitteln? Oder halt aber sagt man, weißt du was, lass die Rechten da recht sein.
Wahrscheinlich ist es ein bisschen Kampf gegen die Windmühlen, kann ich mir vorstellen, aber.
Ja, ich fürchte auch fast, aber.
Weil so wie du dich für die interessierst, interessieren die sich auch nicht für dich, wenn du da.
Wahrscheinlich, das Ding ist halt, ich glaube, was mich daran am meisten stört, um so richtig erfolgreich auf so einer Plattform zu sein, musst du ja auch selber aktiv sein. Das heißt, du musst dich halt mit dem Account da einloggen, permanent Videos und Bilder und was weiß ich.
Ja, die meint ja irgendwie, dass du 4-5 Mal am Tag bei TikTok irgendwie die Plattform bedienen musst, ansonsten bringt es gar nichts.
Ja, richtig, weil dieser Algorithmus sonst halt einfach dich nicht berücksichtigt und da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich habe null Bock, mir die Inhalte da anzugucken und ich glaube, daran scheitert es hauptsächlich, dass das einfach niemand machen will, weil wofür?
Ich glaube, dass ich das versehentlich gleichgestellt habe, weil ich eure Reels ja jetzt gesehen habe, also diese kurzen Clips und so und dachte so, okay, ihr habt jetzt einfach von TikTok, von einem Kanal die Clips halt irgendwie geteilt für YouTube und für Co., weißt du, aber ich dachte, dass das ursprünglich von der Plattform kommt, weil da sind ja diese 15-Sekunden-Clips super, super angesagt.
Ja, genau, also das könnte man halt so machen, klar, also wir könnten das da easy wiederverwerten, aber ich glaube, um auch auf TikTok erfolgreich zu sein, müssen wir da noch viel mehr schneiden, also da müsste also diese Dinger, also die ich gesehen habe, die dann irgendwann mal bei Instagram oder so landen 2 Wochen später, das ist ja ein Schnittgewitter. Ich komme da nicht mehr hinterher, dass ich mir echt so denke, so Alter, wie kann man sich sowas geben? Wie kann man sich so viele Infos in so kurzer Zeit reinballern? Du behältst doch gar nichts davon. Also,
ja, die wollen ja nichts behalten davon. Das ist einfach nur so dieses
Swipen. Ja, ich weiß, aber
weißt, es geht genau nur um dieses Berieseln.
Ja, genau, aber genau das will ich halt nicht befeuern. Und wenn ich das nicht befeuere, werde ich halt auf dieser Plattform nicht erfolgreich. Und dann kann ich es mir halt auch direkt sparen.
Klar. Dabei seid ihr sonst so eine Promomaschine. Ich meine, hier macht ihr jetzt auch diese Thumbnails mit den Reaction-Shots und so, wo ich denke so, boah, das finde ich so scheiße immer. Das hat mich immer genervt, so wenn einer. Aber es bringt natürlich, es sorgt natürlich für Klicks, so, weißt du? Wenn ein entsetzter Hoffi da reinguckt oder ein lustiger Deez und ich denke nur so, boah, Alter, jetzt machen die das auch noch.
Ja, du, das ist don't hate the player, hate the game, ne?
Ja.
Also wir haben es halt 4 Jahre anders versucht, 4,5 Jahre so, es klappt halt nicht. Und dann machst du halt ein, zwei Mal hintereinander solche Thumbnails und plötzlich springt irgendwie der Algorithmus an und du
kriegst jetzt muss
halt
was passieren,
pro Folge halt, also unsere schlechtesten Folgen kriegen jetzt halt das, was unsere besten Folgen früher gekriegt haben, so ungefähr, an Aufrufen. Mhm.
Ja, definitiv macht das einen Unterschied. Ich meine, Lee und ich reden ja schon seit Jahren, dass wir das und das machen müssen, aber wir sind halt alt und faul.
Ja, es ist also wäre auch noch was anderes, ne? Also wenn ich da jetzt für bezahlt werden würde, ne? Also wenn ich davon leben könnte vom Podcast, dass ich halt irgendwie, weiß nicht, jeden Tag hier 5 Reels schneide oder keine Ahnung, dann halt irgendwie Folgen hochlade jeden Tag oder was weiß ich nicht so, dann würde ich das Spiel bei TikTok wahrscheinlich auch mitspielen, wenn ich wüsste, ich muss davon irgendwie leben und
Das wäre
halt anders, von dieser Reichweite. Aber so, ich meine, das ist halt immer noch ein Hobby so, auch eins, was Spaß macht, aber und halt auch eins, was ehrlicherweise halt auch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn mehr Leute zuhören. Das ist ganz einfach so.
Ja,
aber weiß nicht, also so wichtig ist es mir dann nicht, dass ich sage, ich setze mich zusätzlich zu diesem ganzen Medienkonsum, den ich eh schon habe, auch noch TikTok aus, Alter, auf gar keinen
klar,
Fall.
Auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, Lee und ich, uns ist schon, also die Priorität war tatsächlich, dass wir beide uns austauschen über diese Filme und dass uns das immer Spaß gemacht hat, darüber uns irgendwie unsere Meinung zu zerfetzen und so, genau. Und wenn dann noch welche zuhören, die mehr zuhören, umso schöner ist das Ganze natürlich. Und deswegen feiern wir so die Leute bei Patreon und Steady, weißt du, mit denen wir halt im direkten Austausch sind und die dann kommunizieren und haben ihre eigene Gruppe, Alter, wo die über irgendwelche Sachen diskutieren, die wir da
von uns geben.
Und wenn Leute, wenn ich sehe bei Letterboxd, dass die Leute irgendwelche Filme gucken, die wir gerade rezensiert haben, wo ich denke so, Alter, okay, wie geil ist das, so, weißt du? Und uns
da verlinken. Ja, was ich für euch auch anbieten würde, um in eure Community, wäre halt ein eigener Discord-Server, ne?
Ja, ja, klar, sowas geht natürlich auch, klar.
So, wo man dann halt auch so Sprachchannels hat, so, wo man dann irgendwie so kurz austauschen
kann. Aber wir sind ja schon, ich meine, wir sind ja schon recht nahbar und wir wollen jetzt nicht das letzte bisschen Privatsphäre noch irgendwie aufgeben, ja. Wir wollen jetzt nicht die kompletten Assis, jeden kompletten Assi jetzt mit uns kommunizieren lassen, sondern ihr müsst ja schon ein bisschen auf Distanz halten müssen, weil die Leute ja schon so, bevor wir hier belästigt werden, wenn wir irgendwie beim Einkaufen sind.
Ja, also ich glaube, so im Discord, so, da muss ja selber gar nicht großartig aktiv sein. So, das ist ja eigentlich mehr so Community-Platz. Also ich meine, da kannst du natürlich dann zwischendurch irgendwie mal was reinschreiben oder so oder irgendeinen Film empfehlen, den du halt so nicht empfehlen würdest im Podcast, warum auch immer, weil keine Zeit oder sonst was. Aber ja, also mir wäre es halt auch zu viel Aufwand.
Alessandro hat so einen WhatsApp-Channel, weil ich glaube, da kannst du nur reagieren. So. Da kannst du, glaube ich, nur mit Emojis reagieren, wenn ich jetzt was poste, neue Folge oder so hin und her, dann können die da irgendwie Daumen hoch oder so machen. Mhm. Aber die können zum Beispiel nicht aktiv kommentieren und so. Aber finde ich auch scheiße.
Ja, das ist es auch.
Ich will, dass die kommentieren und dass ich mit welchen kommuniziere und ein bisschen dumm quatsche und die beleidige und so.
Ja, also ich meine, das möchte ich jetzt natürlich nicht gleichstellen so und ich weiß nicht, was Alessandro da teilt, so ich würde mal annehmen, dass das nicht problematisch ist, was er da tut, aber ich meine, das ist ja diese ganze Scheiße, die halt irgendwie, weiß ich nicht, der Wendler und wie sie nicht alle heißen, dann irgendwie während Corona bei Telegram gemacht haben, wo sie dann irgendwie ihr Dosenbrot verkauft haben für den Weltuntergang.
Ja, das wollen die natürlich vermeiden.
So, also, ne, und was auch immer, das kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, habe ich letzte Doku nämlich drüber gesehen, was die ganzen rechten Kanäle und diese ganzen Krypto-Leute und so machen, ist, du kannst in deiner Gruppe bestimmen, welche Emojis überhaupt verwendet werden dürfen. Ach. Das heißt, wenn die dann halt Screenshots machen und halt nur positive Emojis freigeben, haben die halt auch nur positive Reactions auf das Ding. Dann teilen die diesen Screenshot und sagen, hier, guck mal, wie viele Leute damit zufrieden sind. Aber die 500.000 anderen, die halt nicht zufrieden sind, so die haben halt kein Sprachrohr, so die kommen da halt nicht durch. Mhm. Und deswegen können die halt die ganze Zeit sagen, hier meine Krypto-Deals und so, das ist der heiße Shit und so. Und ein paar haben da vielleicht auch Erfolg mit, aber damit da ein paar Erfolg mit haben, müssen halt ein paar sehr viele andere halt keinen Erfolg haben, weil die beuten sie halt aus dann. Mhm. Finde ich total krass, wusste ich auch nicht, dass man das so einstellen kann und so.
Na super.
Ja. Ja. So.
Ja, aber ist doch bei
abgeschweift.
Ja. Ist das nicht bei Ach so, bei YouTube war das, dass sie den Daumen runter irgendwie abgeschafft haben, oder? War das nicht da so?
Nee, nur, dass man das sehen kann.
Ach, dass man das nicht mehr sieht, genau. Es ist nicht mehr sichtbar, wenn man Daumen runter drückt. Finde ich auch scheiße.
Genau. Ja, die wollten halt Mobbing vorbeugen, aber das funktioniert ja auch nur so semi, ne? Also, weil das Ding ist halt, du kannst ja halt ein Add-on für Chrome runterladen und dann siehst du das halt wieder. Also,
ach echt, ja.
Ja, klar.
Ja, aber es gibt natürlich Assis, die einfach auf Daumen runterdrücken, ohne sich irgendwas anzugucken, einfach nur, weil sie Bock drauf haben, so eine Trolleys und so. Also.
Das haben wir jede Folge. Das haben wir jede Folge, seitdem wir da irgendwann mal irgendwelche rechten Spinner abgefuckt haben. Jede Folge, zwei Leute mindestens. So, aber ist auch okay. So, vielleicht sind das auch Leute, die den Content generell scheiße finden und jetzt gar nicht irgendwelche Haltungen oder sowieso.
Aber ganz ehrlich, wenn das so ein, zwei Personen sind, ich meine, das verkocht sich ja extrem. So, wenn du siehst, wie viel ansonsten positive Kommentare hinterlassen und euch zuhören, also das ist ja gar nichts.
Ja, mir ist das auch Lachs, auch so passiv-aggressive Kommentare und so, ne? Ich weiß, keine Ahnung, man sagt ja immer
das
so.
Da zählst du mich drunter, oder?
Was?
Da zählst du mich aber auch drunter, oder den passiv-aggressiven möchte ich.
Nein, so bei dir weiß ich ja, wie das gemeint ist einfach. Also ja klar, natürlich so, aber bei dir weiß ich, wie das gemeint ist. So, dann schicken wir uns irgendwie ein paar Sprachnachrichten hin und her und dann ist das wieder cool. Aber weißt du, so wenn da halt irgendwelche Spacken aus dem Internet irgendwie zufällig auf diesem YouTube-Video landen und dann irgendwie sagen so, also ich würde ja gerne mal wissen, bla bla bla, diese ganze Diskussion, das war mir alles viel zu einseitig, dies, das, jenes und ich würde gerne mal wissen, dies, das, jenes Problem, was weiß ich nicht. Oder sagt, der Typ redet nur Scheiße.
Der immer so rummutzt.
Ja, so, das muss ich mir nicht geben, weißt du, so, das lese ich einmal und dann ist das genau ein Klick und dann ist dieser Kommentar weg und dieser Typ kann nie wieder was unter unserem Video schreiben. Also er kann das halt noch schreiben, so, aber es liest halt niemand mehr und ich auch nicht. So, und klar kann man jetzt sagen, ja, ich müsste da irgendwie oder wir müssen da irgendwie kritikfähiger sein und sowas zulassen und so, weil, also bestenfalls macht man das ja halt auch, aber Alter, diese unsachliche Scheiße, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Ja,
so.
Ja,
also klar, das ist ein Hobby so, das ist ein Angebot, das kostet die Leute nichts. Wenn ihr da draufklicken, sich abgefuckt fühlen so, dann sollen die ihr Maul halten und ihr Leben hinterfragen und mir nicht auf den Sack gehen mit ihrer Scheiße.
Ja, dann sollen die, ja eben, die sollen eben woanders hingucken oder woanders hinklicken. Insofern, das zwingt ja keiner hier irgendwie.
Ja, aber das ist halt, ich weiß auch nicht, das ist irgend so ein Anspruch, ich weiß nicht, irgendwann um 2010 herum haben die Leute beschlossen, es muss uns ab jetzt alles gefallen, was wir uns angucken.
Das sind alles die Könige, die so Daumen hoch und Daumen runter machen und jetzt unterhaltet mich.
Ja,
ich zahle zwar nichts, aber unterhaltet mich.
Ja,
ist Schwachsinn.
Wie gesagt, lass ihn machen so. Noch haben wir keinen Shitstorm irgendwie an den Hacken gehabt oder so. Es sind immer vereinzelte, so alle drei Folgen kommt mal irgendein Bastard an und macht Mucken.
Ist zu verschmerzen.
Dann halt geblockt und dann ist Ruhe. So. Wahlweise, je nachdem, wie schlimm der Kommentar ist, beleidige ich ihn noch kurz vorher durch und blocke ihn dann 24 Stunden später. Aber
hast du Lee geblockt?
Hä? Nee.
Na, Lee kannst du
ruhig. So soll ich noch mal, ne? Ich blocke da niemanden, der irgendwie sachliche Kritik äußert.
Lee äußert doch keine sachliche Kritik, Alter. Das ist voll der unsachliche Typ.
Ja, ja, doch, aber der führt doch dann Punkte an und begründet das. Der kommt ja
nicht einfach nur mit Scheiße.
Hurensohn. So, weißt du, also, das ist keine Ahnung, ey. Das ist halt einfach so, ich will dieses Verhalten auch einfach nicht fördern. So, da brauche ich auch nicht drauf eingehen, so, da wird dann geblockt und dann ist Ruhe.
Ja, ist ja recht. Ist ja nur Spaß.
Ja.
Okay, so. Jetzt gut. Genug palabert und genug gezetert über die Internetgemeinschaft und genug Politik.
Ja.
Hast du noch auf irgendwas hinzuweisen, was euch betrifft? Du hast jetzt irgendwas von dem Jahresrückblick erzählt. Erzähl mal ein bisschen davon und dann drücken wir die Outro.
Kommt, wenn ihr diese Folge hören könnt, in 6 Stunden. Also halt am Samstag 0 Uhr auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen und dann um 15 Uhr, also Samstag Nachmittag, den 28. dann auch auf YouTube wieder mit Bild. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also wir haben jetzt in 3 Tagen ist die Aufnahme. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinen Listen. Also ich glaube, die Top 10 habe ich soweit fertig. So ein, zwei Filme will ich vielleicht noch gucken. Vielleicht ändert sich da noch was, aber eigentlich kann ich auch keinen mehr da rausschmeißen. Und Flop 5 weiß ich gerade noch nicht, was ich auf dem 5. Platz mache. Da habe ich gerade 7 Sachen insgesamt drauf und 2 müssen halt noch weg. Mal gucken.
Uiuiui.
Ja.
Bin gespannt. Werd mir das angucken, wie so ziemlich alles von euch. Insofern mal gucken, was da kommt. Ja. Und wir haben noch 2 Episoden vor uns. Eine Support-Episode und an Silvester am 31. Dezember folgt dann die letzte Episode für dieses Jahr. Es könnte die 400 sein oder die 399, ein 3/3. Keine Ahnung. Mal gucken. Auf jeden Fall verabschieden wir uns für heute und danke, Hoffi, dass du da warst.
Gerne.
Und dann bis bald. Tschüss.
Bis denn. Ciao.
Bewegt Bild Banausen.